Genauso habe ich letztens am Fußgängerweg so ein Kind, also so einen Jugendlichen, so angeschnipst. Wie gerade eben.
Um was zu tun? Das?
Naja, also es kam mir so eine Horde an so Jugendlichen, so weiß nicht, so 15, 16, 17 ist er entgegen. Mhm. Und so die, es gibt so zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die gehen, sehen und bewegen sich so. Es war da, sprich in der Unterführung, ist halt relativ schmal. Mhm. Links von einem fahren halt Autos, das heißt, man kann auch nicht ausweichen, kann ich aber eben auf der Straße gehen. Und dann kam so ein Typ halt entgegen und der guckte so verträumt so durch die Gegend und hat mich einfach nicht wahrgenommen, glaube ich. Und der ging einfach so, dann habe ich einfach so vor mir so geschnipst und ist er so, wie so, als wäre er erwacht aus dem Tagtraum, so wie JD bei Scrubs. Und dann ist er so direkt zur Seite gegangen. Und ich dachte mir, hey cool, das funktioniert.
Du bist ein Magier, du kannst Leute aus ihrer Trance holen.
Genau, ja. Naja, willkommen. Heute ist der 22. Juli 2023. Wir haben 10.09 Uhr. Es ist Samstag. Draußen ist es bewölkt. Man hat das Gefühl, der Sommer ist vorbei. Aber ich glaube, das ist nur so ein temporäres Ding. Wahrscheinlich kommt der nächste Woche wieder, wenn ich wieder arbeiten muss. So, 35 Grad Party. Die halbe Weltkugel ist in Flammen, so gefühlt. Überall sind Waldbrände. Es ist super heiß. Nur hier im schönen Toastdorf Deutschland, Freisiegkreis, Köln, wie auch immer man das benennen möchte. Ist es moderat.
Heute soll es 24 Grad werden, glaube ich, ne? Das ist ja genau mein perfekter Sommer eigentlich, deswegen will ich den noch gar nicht so beerdigen. Aber ja, diese über 33 Grad Temperaturen brauche ich gar nicht so unbedingt mehr.
Boah, hast du gesehen, gestern oder vorgestern war einfach in Mailand ein Tornado.
Ne, habe ich nicht mitbekommen.
Voll krass.
So ein richtiger,
wie bei damals bei diesen Wind,
wie bei Sharknado?
Storm Chasern. Auf RTL2 gab es früher die Serie.
Storm Chasers, glaube ich, oder?
Diesen Pickup-Trucks quasi, so ein Kamera-Equipment so rumgefahren sind. Heute wäre es eher so, weiß ich nicht, so ein Ford Fiesta mit iPhone-Kamera, wird so ungefähr das gleiche von der Qualität hergehen.
Irgendwelche YouTuber, die so schnell die Klicks wollen.
Ja. Das wäre eigentlich mein Traumjob, glaube ich. Storm Chaser.
Schon ganz geil. Das müsste sich halt finanzieren irgendwie, ne? Weil ich habe das Gefühl, das sind halt so Wahnsinnige, die da eigentlich quasi kein Geld für bekommen. Aber wenn du so, weiß ich nicht, einen ganz okayen Lohn bekommst, dafür, dass du durch die Welt jettest und den nächsten Sturm jagst, klingt ganz witzig.
Weißt du, was viel lukrativer ist als das? Wenn du TikTok-Lives machst und dann ungefähr dich so verhältst und sagst,
Yum Yum!
Ice Cream! Gang Gang! Yes! So good! Yum Yum! Mm.
Schön, dass wir die gleichen Sachen in die Timelines gespielt bekommen.
Ja, das habe ich dann so indirekt gesehen. Dann habe ich mir das Original angeguckt, dachte mir so, schon gut, schon smart. So, wenn das reicht. Was ich mich traurig gemacht habe, waren die Leute, die dafür Geld zahlen. Da dachte ich mir so, das ist weird. Also die Frau, die das macht, so, keine Ahnung, so reite die Welle. So, wenn es gerade funktioniert, mach dein Ding. So.
For real, ja.
Aber dass es Leute gibt, die sich das angucken und dann dafür Geld zahlen, da dachte ich mir so, yo, was? Und dann trendet noch so auf Google Trends so AI Girlfriend. Und ich so, oh shit.
war sie
Prognosen so. Diese ganzen Prognosen von wegen Weltbevölkerung schrumpft und Kollaps von Population. Ich so, okay, wenn AI-Girlfriend jetzt trendet, that's it.
Absolut. Und wenn die echten Menschen schon zu NPCs wären quasi. Ja, aber wie du sagst, ich fand es auch witzig, so ein bisschen nur kurze Einordnung, dass man hat ja jedes Jahr oder jeden zwei Jahre gefühlt so Trends, ne, die dann irgendwie mal erst so super kritisch beäugt werden und dann denkt man so, ja, who the fuck cares irgendwie. Das war ja so, ich glaube, vor zwei Jahren mit diesen ganzen, bei Twitch dann auf einmal diese Pool-Streams, wo dann irgendwelche Leute, Männer wie Frauen gleich bekleidet in irgendwelchen aufblasbaren Whirlpools sitzen und sich Namen von Leuten, die Geld spenden, auf ihren Körper schreiben mit Edding. Und deswegen war ich dann gar nicht mehr so entsetzt von dem, was das war, weil ich so dachte, ja, ist es jetzt eine Steigerung? Ist es jetzt, ne, weil ich hatte das Gefühl, so das Internet war sich so relativ schnell einig mit, das ist immer weiter ein Downgrade und wir fallen immer weiter nach unten und es wird immer schlimmer und so. Ich dachte mir so, yo, das ist irgendwie einfach eine andere Form von einem Entertainment, dass man, wenn man das nicht so richtig spannend findet, irgendwie manche Leute anspricht, ist ja wie diese ASMR-Kram und so, ne? Wie viele Klicks damit generiert werden und irgendwer denkt sich, der sich anguckt, ja, da leckt jemand an einem Mikrofonohr. Okay, und dafür donaten Leute irgendwie Geld. Und dann kann auch jemand irgendwelche auswendig gelernten Dinge da vorpräsentieren und sich irgendwie wie ein Charakter im Computerspiel verhalten. Ich weiß nicht, kriegt da irgendwie kein internes Ranking für hin, was ich jetzt irgendwie absurder finde.
Das finde ich alles, wie gesagt, das finde ich gar nicht.
Ich weiß, das fandst du ja auch gar nicht. Ich wollte nur, das Internet fand ich nur spannend.
Ich habe mir die andere Seite vorgestellt. So, ich bin jetzt ich. Ich stehe morgens auf, mache einen Kaffee, guck so ein bisschen Internet, dann gehe ich arbeiten, komme ich nach Hause, mach mir so eine Wagner-Steinhoffen-Pizza. Achso, sorry. Ja, okay, also eine leicht abgewandelte Version von meinem Arbeitsalltag. Aber dann habe ich so irgendwie Feierabend um 5, dann mache ich mir so eine Wagner-Steinhoffen-Pizza rein mit Mini-Pepperoni-Salami. Warte so 20 Minuten, bin aber ein bisschen ungeduldig, hole die nach 15 Minuten schon raus, weil ich mir denke, ach, das Leben ist eh scheiße, komm, kann ich auch so eine halb aufgebackene Pizza essen.
Bereust es sofort, aber ich muss es jedes Mal wieder genauso machen.
Genau. Dann hole ich mir so ein bisschen Schwibschwapp ins Glas, weil ich habe mir bei Natur noch ein bisschen Schwibschwapp gekauft, weil ich wird Wasser eklig. Und dann mache ich mir den Samsung 65 Zoll QLED-Fernseher an, weil ich mir denke, all mein Erspartes muss in diesen Fernseher rein. Dann mache ich irgendein Fernsehprogramm an, realisiere, dass es super langweilig ist, und dann gehe ich auf TikTok und dann sehe ich halt Lil Doll irgendwas und denke mir so, ich habe eh schon kein Geld mehr auf dem Konto, aber ich sollte die letzten 5 Euro, die ich da habe, jetzt in Rosen, TikTok-Rosen investieren, um sie dann an dieses Mädchen, an diese Frau da zu schicken.
Wow. Ja. Ey, ohne Scheiß, es ist für mich auch so weit weg. Ich werde es nie verstehen, wie Leute für sowas Geld ausgeben können irgendwie. Aber das ist ja, haben wir schon drüber gesprochen, das ist ja ähnlich irgendwie so mit OnlyFans und so, wenn du dir, also je nachdem, was da für Angebote quasi sind. Aber wenn du dir vorstellst, es gibt einfach Leute, die zahlen halt Geld, um irgendwie so ein bisschen entweder Einsamkeit zu überbrücken sozusagen. Mhm. Ne? So irgendein Streamer hat meinen Namen gesagt, es muss ja dann gar nicht der Content sein, aber es kann ja auch sein irgendwie so 100 Euro Donation an keine Ahnung was, und dann sagt der Streamer einmal, oh, vielen Dank. Keine Ahnung, cooler Allianz-Fighter. cooler Nickname, irgendwas. Du hast meinen Tag verschönert, und diese Person hat das glücklichste Gefühl ihres Tages dadurch, und dann denke ich mir auch immer, oje, oje. Und ich weiß gar nicht, ob ich das dann traurig, oder also ob ja, irgendwie trauriger finde als das andere. Je nachdem der Beweggründe sozusagen, ne? Es kann natürlich auch sein, da sitzen dann irgendwie Junggesellenabschied, 5 Jungs und sagen, guck mal, lass mal witzig irgendwelche Rosen donaten und so. Dann denke ich mir, ja, komm, mach da, was du willst, so, ne? Aber wenn dann wirklich, also, wenn man sich, ich finde, man kann sich so schnell diese Leute vorstellen, die da so sitzen, einsam und dann so das irgendwie machen. Das werden nicht nur diese Menschen sein, aber solche werden dabei sein und denkt, ja, oh, das ist irgendwie sad, und irgendwie müsste man da. Ja, irgendwie sollten die andere Möglichkeiten haben, dieses Gefühl zu bekommen, als durch, ich tippe irgendein Geld ins Internet und dann passiert auf meinem Bildschirm was. Was in einem Computerspiel ja auch passiert, nur ist das halt eine echte Person. Und dadurch wird es irgendwie besser oder realer oder was auch immer. Also das muss ich gerade, also wenn man wirklich nochmal drüber nachdenkt, das ist ja nichts anderes, als würde ich bei World of Warcraft den gleichen NPC immer wieder ansprechen. Weil darum geht's ja, das ist ja der, wie soll ich sagen, der Trick bei, oder der Clou bei dieser Sache, dass diese Menschen sich so verhalten wie NPCs. Das heißt, wenn das Gleiche passiert, passiert das Gleiche. Und ich weiß nicht, vielleicht hat das nicht jeder mitbekommen, aber es ist wirklich eine Stunde lang so ein Livestream, wo dann jemand 5 bis 10 Phrasen quasi immer auf die gleiche Art und Weise wiederholt und dadurch wirkt wie eine, ja, wie KI, wie irgendwie ein NPC in einem Computerspiel. Wie wenn du jetzt, wie gesagt, immer so Doppelklick auf irgendeine Person machst, die immer sagt so, hey, möchtest du bei mir etwas kaufen? Meine Waren sind die besten. Hey, möchtest du bei mir etwas kaufen? Meine Waren sind die besten. Oh,
Gang, Gang.
Ich habe kein Geld mehr. Oh, ich habe kein Geld mehr. Und so. Und denkst so, yo. Also, das, also ja, irgendwelche, da laufen irgendwelche Sachen im Kopf, glaube ich, die ich einfach nicht so nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, es geht mir bei ASMR und anderen Dingen irgendwie ganz ähnlich. Und dann, ja, wenn es den Leuten was gibt und die nicht völlig ihre Existenz da verlieren und reinstecken. Ja.
Ich finde es halt, wenn du es zu Ende denkst, ne? Also okay, die Leute, die einsam sind und das als einzigen Zufluchtsort für sich sehen. Okay, das ist ein Thema. So kann man gleich stundenlang drüber reden, warum das schlimm ist und wie man das irgendwie behebt. Aber dann auch noch die Leute auf der anderen Seite der Kamera, die dann eine Stunde lang so 15 Vokabeln einfach immer wieder rausposaunen. Oder wie du gerade gesagt hast, die Leute, die sich bei Twitch irgendwie halt nackt hinsetzen und sich bemalen und so weiter. Oder die Leute, die bei OnlyFans ihre Fußbilder irgendwie posten, whatever. Gibt es irgendwo noch so ein, also ich weiß nicht, so, ich finde, als Mensch kannst du halt immer sagen, egal was du in deinem Leben machst, du hast immer noch so eine letzte Bastion, die dann heißt so, die dann so deine Würde darstellt und sagt so, hey, es gibt Grenzen, so, ich würde nicht alles tun auf der Welt, ich würde nicht alles irgendwie, nur um Anerkennung, Status, Geld, whatever. Ich habe das Gefühl, diese letzte Bastion ist gefallen. Das war's. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre so jetzt im Dating-Game, ne, so, ich, so, keine Ahnung, spul mal 10 Jahre zurück, so Abitur fährt, mittlerweile so 15
Jahre. Ja, genau, vor 10 Jahren.
Ja, sagen wir ja so 12, 13. Und du gehst für die Welt, denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken. Ja, so. Und dann triffst du so Menschen, die sagen, ja, ich mach so ein bisschen OnlyFans, ich mach so ein bisschen Twitch, ich mach so ein bisschen dies. Und also für mich wäre das, glaube ich, so ein K.O.-Kriterium irgendwie, weil ich mir nicht vorstellen könnte, du gehst so ein Zimmer, hey Schatz, was machst du? Hey, nein, gerade nicht, ich mach gerade neue Dessous-Bild dafür OnlyFans. Oder ich bin gerade im Pool und schreib mir Namen. Oder du sitzt, wohnst und hörst die ganze Zeit im Zimmer so, yummy, ice cream, so good, yeah. Gang. Und ich mir denke, nein, das geht nicht. Für mich wäre das irgendwie so ein Thema, wo ich sagen würde, sehe ich nicht. Und die Frage ist, wie viele sehen das ähnlich? Und was passiert mit den Leuten? Weil irgendwie ist das so ein Loop, weil zuerst sind die Leute einsam und die Einsamen werden gemolken, weil die geben ja Geld für Rosen und sowas aus. Aber dann ist die andere Person, die das ausnutzt, auch irgendwann einsam, weil niemand mehr mit der zu tun haben will.
Ja.
Dann gibt sie wiederum Geld aus für Rosen. Und das
aber ja, Loop. Ich find's, genau, aber ich find's trotzdem irgendwie nicht so neu. Und weil du hast es ja in allen Sparten quasi, also du hast ja erstmal so dieses. Jeder hat ja so ein bisschen seine eigene Definition von Würde. Zum Beispiel, ich bin heute Morgen eine Stunde Fahrrad gefahren eben und hatte so richtig würdelos meinen Fahrradhelm auf, dieses rosa T-Shirt hier, so eine schnelle Brille vom Volleyball quasi und bin so durch die Stadt gefahren, wo ich auch dachte, mein 15-jähriges Ich würde sagen, hast du gar keine Würde mehr. So, ne? Aber das ist natürlich jetzt ein witziges Beispiel. Aber worauf ich noch so ein bisschen, wo ich noch dachte, weil das auch so Internetkultur quasi ist, diese ganzen einsamen Boys und Männer, die sich halt zu diesen Männer-Coaches quasi hingezogen fühlen oder zu so krassen Pumper-Idolen sozusagen, ne? Wenn dann da irgendwelche krassen Männer so reinlegen, ja, du musst irgendwie das so und so, musst morgens um 4 aufstehen, da musst du trainieren, da musst du das machen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier eine Frau reinschalten könnten oder Männer, die Männer gut finden, dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ui, wenn ich mit 15 so ein Typ, der irgendwie von morgens um 4 aufsteht, dann irgendwie erstmal 3 Haxen isst und dann irgendwie Proteinshakes trinkt und dann ins Fitnessstudio geht und sein Leben so ausrichtet, also und danach irgendwie wie so ein Ochse aussieht, dann würde er wahrscheinlich auch sagen, ist ganz schön würdelos. Und andere würden sagen, yo, geiler Typ, das ist mein Vorbild, der sieht richtig geil aus. Also das ist so, ne, körperlich so krass. Und da könnte man auch sogar noch zusagen, dass da viele so gesundheitlich auch in schwierige Bereiche kommen, wenn sie sich halt so mega krass aufpumpen, so zum Beispiel. Ne? Aber da gucken wir dann, glaube ich, nicht so negativ drauf, weil Sport irgendwie noch was Positiveres ist als dieses, ich bin einfach eine Internetpersönlichkeit oder so. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, dass manche auch so über Schauspieler gesprochen haben früher und so. Weißt du, dass man so sagt, so, ja, was machen die denn? Ja, die lesen halt irgendwie ihren Text vor der Kamera vor. Ja. Also ja, deswegen, ich weiß irgendwie nicht, ob ich das so würdeloser finde als andere Sachen, die wir irgendwie schon seit 15 Jahren so haben. Also und ich glaube, ja, also ich finde es persönlich eh nicht so richtig würdelos, weil ich das glaube ich habe nicht so ein Ehrgefühl und solche Sachen, deswegen weiß ich nicht so genau. Also verstehst du, was ich meine?
Ja, schon. Ich glaube, du kannst in fast allen Bereichen so extrem finden, wo man sagt, okay, ist das noch cool. Sowohl im Bodybuilding als auch in Schauspielerei. Also ich meine, wahrscheinlich ist Hollywood das Gleiche, so wie viele Leute haben ihren Körper verkauft, um bestimmte Rollen zu bekommen, wo man auch sagen würde, so freiwillig oder unfreiwillig. Da gibt es auch, da gibt es diese Extreme auch, was ich halt jetzt anders finde, neben dem direkten Vergleich, ist vielleicht die Isolation dieser einen Situation. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt ein Schauspieler und du hast jetzt irgendwie, eigentlich besteht dein Beruf darin, halt quasi diese Kunst des Schauspielerns zu erlernen und sie dann halt vor der Kamera irgendwie zu demonstrieren, das ist eine Sache. Und wenn du dann quasi in diesem Zuge quasi irgendwas tust, um bestimmte Dinge freizuschalten quasi, dann ist das so anzuzweifeln oder halt zu kritisieren, wenn man möchte. Aber du hast trotzdem noch diesen Skill der Schauspielerei und du steckst da irgendwie dein ganzes Herzblut rein und das ist so dein Thema. Also, wenn du jetzt aber jemanden nimmst, der sagt so, ich habe irgendwie gar nichts, das Einzige, was ich tue, ist, mich auf OnlyFans nackig zu zeigen, dann ist die Frage, okay, ist das, also was, also gibt es den Core-Skill, gibt es irgendwie dein Lebenswerk und du hast halt gewisse Schritte unternommen, um das irgendwie zu verwirklichen, oder ist dein ganzes Lebenswerk quasi eigentlich diese Side-Story mit, ich mache halt irgendwas, wo andere Leute, was andere Leute vielleicht nicht geil finden. Nicht alle, nicht jeder hat die gleiche Ansicht, ne? Nicht jeder würde sagen, das ist irgendwie unter der Gürtellinie, aber die Frage ist halt, wenn du dein Leben halt so komplett durchplanst, sagst, okay, was möchte ich eigentlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren bis neben meinem Leben machen, wenn du an irgendeinem Punkt sagst, hey, ich habe so eine Situation, und das, was ich heute tue, vielleicht irgendwie mir das mein Traumleben für morgen verbaut, so nach dem Motto, ich finde vielleicht keinen passenden Partner, weil die ich mir eigentlich vorstelle als potenzielle Partner, sagen halt, das ist irgendwie uncool, dann müsste man das heute schon irgendwie berücksichtigen, bevor man halt Dinge tut, die man nachher irgendwie bereut, wo man sagt, ja scheiße, irgendwie habe ich jetzt ein Thema, weil ich habe mir das irgendwie verbaut. Und das kann das Gleiche sein wie mit Hardcore-Bodybuilding, wenn du sagst, hey, eigentlich ist mein Lebenstraum, irgendwann zwischen Kindern zu zeugen und du knallst dich aber mit 18 schon voll mit irgendwelchen Substanzen, die dich unfruchtbar machen, jetzt steiles Beispiel, dann verbaust du dir auch einen bestimmten Lebensweg so. Und wenn das für dich eigentlich, also man sollte quasi allem, was man tut, gerade wenn man jung ist, glaube ich, so ein bisschen auch an übermorgen denken und sich die Frage stellen, so, könnte das mir irgendeine Option nehmen, die für mich eigentlich vielleicht super wichtig ist? Wenn das nicht der Fall ist, mach dein Ding und so, aber dann beschwer dich halt nicht, wenn irgendwann mal halt Sachen nicht mehr gehen, die eigentlich mal cool wären für dich. So.
Ja, ich weiß nicht, ob man sich da nicht beschweren kann. Also zum Beispiel, ich habe ja auch irgendwie, seitdem ich 16 bin oder so, mein Tattoo, glaube ich. Ne? Und da gab es ja auch dann so, ne, gibt es ja genauso Leute, die dann sich, also die dann gesagt hätten, also die gab es nicht in meinem Umfeld, aber die dann sagen würden so, yo, dann kannst du schon mal nicht mehr den und den Beruf ergreifen, so. Ja, ist mir egal. Und dann ist ja die Frage, muss ich da, also klar, ich würde mich auch eh nicht beschweren, so, das ist ja klar, ich würde mich da nicht beschweren, aber wir sehen ja auch einen Wandel in der Gesellschaft, dass das immer egaler wird, so, wo man gesehen hat, so, ja, so, mittlerweile musst du nicht mehr lange Hemden irgendwo tragen dann und, ne, als Lehrer ist das kein Problem und so weiter und so fort und so, ne, und ich habe das Gefühl, diese Diskussion hat man dann immer und dann passt sich Gesellschaft, wenn der Trend sich sozusagen hält, ja dann doch irgendwie an, weil hatten wir, ne, wie in unserer Stufe nicht, aber ich glaube irgendwie zwei, drei Stufen unter uns, war doch auch irgendwie jemand, ein Mädel, glaube ich, das YouTube gemacht hat. Und das war dann damals so besonders, weil es gab es einfach nicht so, ne, dass alle das irgendwie super weird fanden und das so lustig fanden. Und ich glaube, die hatte eine harte Zeit. Ich glaube, die hat es nicht so einfach gehabt. Und da war sie quasi voll geächtet von allen. Und ich weiß jetzt nicht, was aus ihr geworden ist, ehrlicherweise, ob da jetzt irgendwie großer Erfolg oder whatever. Aber da könnte man ja genauso sagen, so, hey, pass auf, du machst dich irgendwie, du zeigst dich im Internet so, ist es irgendwie cool und im Endeffekt, wenn sie den Weg so weitergegangen wäre und so, eigentlich waren wir sozusagen die eigentlich der Zeit hinten an waren, weil eigentlich hat sie es irgendwie cool gemacht und wir waren die gesagt haben, ja, das ist doch irgendwie weird und zack, 10 Jahre später bist du weird, wenn du keinen coolen Content-Channel sozusagen im Internet irgendwie hast. Deswegen weiß ich immer nicht so, es fühlt sich für mich einfach so an, als werde ich dann so wie, also nicht wie meine Eltern, weil meine Eltern so nicht sind, aber so wie diese klassischen Klischee-Eltern, wo man sagt so, ja, aber ne, diese Werte und früher war das nochmal irgendwie anders. Ja, irgendwie, deswegen weiß ich immer nicht, wie isoliert und wie egal das dann nicht doch irgendwie morgen ist und ob sie jetzt entweder reich werden und dann denen eher alles egal sein kann oder ob sie dann sagen, ja, in 2 Wochen interessiert sich eh keiner mehr für und keiner wird sagen im Beruf so, hey, warst du nicht happy irgendwas, Punkt 3.3 und deswegen ist irgendwie, finde ich ganz schwer einzuschätzen, weil ich glaube ich nicht so in dieser Branche bin. Klar, wenn die Lehrerin wird, dann wird es natürlich witzig, wenn dann irgendwelche oder wenn solche Leute Lehrer werden, dass wenn die Schüler dann die Sachen finden, aber selbst dann, das ist dann eine Woche super spannend und danach ist jetzt keine Sau mehr. So, also das ist.
Ja. Ich habe das oft tatsächlich weniger den Blick für was, wie urteilt die Gesellschaft, sondern eher, wie urteilst du selbst über dein Verhalten. Ich glaube, das ist das viel, viel Spannendere, weil ich glaube, ein Pfad, der ziemlich häufig so beschrieben wird, nicht durch mich, weil ich bin noch nicht alt und weiß ich nicht, aber wenn du so Podcasts hörst oder so mit so älteren Leuten, die dann sagen, hey, was, so, die über ihr Leben reflektieren und dann zu sagen, ja, was ist cool, was nicht so cool, irgendwie sagen gefühlt alles Gleiche, so nach dem Motto, ja, so Erfolg, Karriere war alles irgendwie cool zu einer bestimmten Zeit, aber hat mich auf Dauer halt nicht glücklich gemacht, so, oh, surprise. Aber was dann immer kommt, ist halt so, hey, was mich halt glücklich macht, sind halt so, ne, Leute um mich herum und keine Ahnung, was auch immer, Freunde, Familie, whatever. Und das ist, glaube ich, das viel Interessantere, wenn man halt für sich selbst dann sagt, ich bin bereit, bestimmte Wege zu gehen in meiner Karriere oder in meinem Freizeitspaß, wie auch immer. Wie kann ich selber darauf schauen, jetzt unabhängig von meinen Freunden, Familie oder die Gesellschaft, kann ich selber darauf schauen und ist es das, was mich irgendwie erfüllt, was mich glücklich macht? Und ich glaube, was halt jetzt so reizvoll ist, was halt, also was mit YouTube, Internet und allem drum und dran jetzt kam, ist einfach die Chance quasi, in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel Geld zu verdienen.
Aufmerksamkeit
zu bekommen. Wo viele dann immer so zwischen der Entscheidung stehen, sozusagen, auf der einen Seite kann ich halt irgendein eher traditionelleren Weg gehen, der eben halt lange und nicht so erfolgreich und weniger Erfolgschancen hat, wie auch immer, und halt nicht das große Geld bringt über Nacht. Oder ich gehe den Shortcut so, und dann ist halt, da gibt es halt einen Preis, der winkt, ne? Und der Preis ist halt immer individuell und subjektiv zu bewerten. Und der Preis kann sein, bin ich halt bereit, eben, weiß ich, alles von mir zu zeigen, beispielsweise, oder bin ich bereit, irgendwie NPC-like da 3 Stunden auf TikTok zu hängen, für eben dieses schnelle Geld. Und ich glaube, das ist halt was, wo man sagt, wenn das Geld halt irgendwann mal so normal geworden ist, wenn man sich daran gewöhnt hat, wenn man, genau, sagen wir mal, du kriegst irgendwie 50.000 Euro im Monat von irgendeiner Seite überwiesen und das für 3 Jahre lang, so, dann hast du halt ausgesorgt. Und das ist die Frage, wie fühlst du dich dann? Kannst du zurückblicken und sagen, war gut, war eine gute Entscheidung oder nicht? Und das für dich halt sollte man so ein bisschen reflektieren, bevor man sich so Hals über Kopf da reinstürzt und sagt, ach, scheiß drauf, in 3 Jahren gucke ich dann. So. Mhm. Ich glaube, es gibt manche Sachen, die kannst du nicht so eben, also es ist schwierig für dich in deiner Psyche, das wieder so umzukehren, zu sagen, ja, also wie muss ich anfühlen zu sagen, für mich ist es, ich vergesse einfach, dass mich jeder nackt gesehen hat. Ist es irgendwie wichtig für mich? Belastet mich das? Ja, nein. Aber ich finde, die Frage sollte man sich so ein bisschen stellen, bevor man eben da Hals über Kopf reinspringt und sagt, hey, ich mach's jetzt einfach, scheiß drauf. So, Hauptsache die schnelle Kohle. So.
Auf jeden Fall. Ich glaube, die Frage, die sollten wir uns auf jeden Fall immer stellen, wenn wir irgendwas ins Herz blasen. Ne? Das ist ja bei beim Podcast genauso und so, dass man sich dann irgendwie so denkt, so, yo, kann man da irgendwie drauf gucken und sich so denken, yo, in der Situation war es irgendwie, das hat es irgendwie gepasst und deswegen ist es irgendwie in Ordnung. Ich glaube halt, dass bei mir das mit dem Thema so diese Nacktheit und so, das ist einfach so weit weg von mir quasi, dass ich das so schwer einschätzen kann. Aber ich würde den Leuten, also manchen zumindest, zutrauen, dass sie das halt irgendwie auch bewusst machen. Ne? Dass da, glaube ich, nicht alle so naiv einfach reinstolpern und dann in 2 Jahren aufwachen und denken so, oh Gott, sondern dass sie halt das irgendwie auch so machen und auch das Umfeld haben, dass sie irgendwie saved und sagt so, hey, yo, wir sind irgendwie da, alles cool. Und das irgendwie so deren Ding ist, so, ne, so wie andere Leute ein anderes Ding irgendwie haben, ist es so das Ding, das ist halt so, ne, so ein gesellschaftlich natürlich so ein viel heikleres Thema, sowas wie Nacktheit oder irgendwelche Extreme sozusagen, ne, also ob es jetzt auch so sportliches Extrem ist oder keine Ahnung, da hast du vielleicht noch so ein paar Leute, die halt irgendwie sagen, boah, voll krass, aber dann sagt dein Körper dir irgendwann Ende Gelände, aber zum Beispiel, ne, muss ich jetzt auch so ein bisschen an dich denken, wie auch an mich. So, bei dir ist ja so ein bisschen mit der Ausbildung gewesen auch, dass du ja relativ schnell gemerkt hast, so, yo, also ich kann zwar im Bankenwesen irgendwie vielleicht ganz gut Geld verdienen, aber nicht auf diesem Weg, also ich habe keinen Bock, diesen Weg sozusagen weiterzugehen irgendwie, ne? Und das hatte, also und ich hatte das im Ref, so, dass für mich klar gewesen wäre, wenn Lehrer sein, so wie das Ref ist, dann ist es nicht mein Ding. Studium an manchen Punkten genauso. Und ich glaube, deswegen könnte man es vielleicht ja so, ich weiß nicht, ob man es gut vergleichen kann, aber könnte man es ein bisschen so vergleichen, so, dass man nach dem Motto, irgendwie in fast jedem beruflichen Werdegang ist man mal so an einem Punkt, wo man so 1-2 Jahre vielleicht, auch mit Abstand, in so einer Phase ist, wo man danach so denkt, ja, war nicht die beste Zeit, war nicht irgendwie die coolste Zeit, aber hat dafür gesorgt, dass ich jetzt da bin, wo ich bin, deswegen ist die Zeit irgendwie fein. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann, ne, wenn jetzt, also ne, jetzt nicht größer zu machen, als es ist, aber wenn dann auf einmal diese Beispiele, von denen wir am Anfang gesprochen haben, irgendwie jetzt in einem Jahr in einer Castingshow in der Jury sitzen, weil die irgendwie das Social-Media-Game verstanden haben und als Expertin da irgendwie drin sitzen, dann können die wahrscheinlich sagen so, ja, war ein bisschen cringe Videos damals, aber das hat sich gelohnt, weil jetzt bin ich da, wo ich bin, so ein bisschen irgendwie. So wie wir dann vielleicht auf manche Aspekte in unserem Berufsweg so gucken. Und natürlich wird es dann vielleicht bei den Menschen mehr Menschen geben, die dann sagen so, ja, es ist aber schon ganz schön würdelos oder keine Ahnung was gewesen. Aber ich glaube, genauso wird es halt eben Leute geben, die dann, wenn ich jetzt, also das war zumindest bei mir nicht so der Fall, aber es gibt bestimmt genug Leute, die im Ref sich dann total verbiegen und dann irgendwie sind, wie sie eigentlich gar nicht sind. Über die würde ich persönlich fast kritischer urteilen, die dann irgendwie anderthalb Jahre sich wie die letzten Penner vielleicht gegenüber irgendwie Schülerinnen und Schülern verhalten, weil das anscheinend so verlangt ist vielleicht, weil sie es denken. Die fände ich persönlich dann würdeloser als jemand, der sich irgendwie in irgendeinen Pool setzt und da irgendwie Geld von irgendwelchen Vollidioten einsammelt, im Zweifel. Also ich sehe dann irgendwie immer eher den Konsumenten deutlich, deutlich spannender und kritischer irgendwie als die Creator von irgendwelchen Sachen. Aber würde dir hundertprozentig zustimmen bei dem Punkt, sobald du etwas tust, ob im Internet oder auch in der analogen Welt, irgendwer wird es immer im Zweifel sehen. So, ob du jetzt beim Autofahren eine Nase bohrst oder keine Ahnung was, da sind Leute, die das sehen. Und überleg dir, ja, ist es okay, wenn das Leute sehen oder ist es nicht okay? Und ist es auch noch im Jahr okay für dich? Und natürlich muss man dazu aber dann auch sagen, da würde ich auch mit unseren 31, sind wir noch nicht an dem Punkt, wir können nie so hundertprozentig natürlich absehen, wie wir jetzt in einem Jahr auf Sachen gucken, die wir jetzt machen. Aber ich glaube, irgendwann hat man so ein gewisses Gespür dafür, ob das jetzt okay ist oder nicht. Und,
ja,
und
ja,
halt ein gutes Umfeld, das einem dann vielleicht sagt so, guck noch mal, wenn du es wirklich cool findest, dann supporten wir und dann machen wir das irgendwie so.
Ich glaube, was du halt immer findest, ist eine Community, die dich also die dich aufhängt. Also ich glaube, das geht relativ. Ich glaube,
Community findest du immer. Das geht, ja.
Aber das ist die Frage, ich glaube, die Gretchenfrage ist, welche Community willst du nachher, also willst du irgendwann beigehören? Ne? Und wenn du sagst, hey, im Zweifel hänge ich halt mit den Leuten ab, die das Gleiche gemacht haben wie ich. So, jetzt um aus dieser schmuddeligen, ich bin nackt Situation rauszukommen, wenn ich zum Beispiel jetzt Banker, ne, geworden. So,
viel schmuddeliger.
Und dann gibt es so eine Möglichkeit, irgendwie krass Geld zu verdienen, so wie damals, ne, es gab ja diesen Riesenskandal mit diesem Aktienbetrug irgendwie in Deutschland. Sagen wir, ich hätte das jetzt mitgemacht, weil irgendwie ist schnelle Geld und danach ist alles egal und die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, ist gering und so. Hätte ich das gemacht, wäre ich da Teil von, dann gäbe es bestimmt jetzt immer noch so eine Gruppe von Menschen, die gesagt hätte, hey, wir haben es alle mitgemacht, so, alles cool, wir ziehen das jetzt durch. Und der Gruppe könnte ich wahrscheinlich angehören, das wäre einfach gar kein Ding. Aber andere Gruppen würden mich vielleicht...
Dann wärst du jetzt auf Madeira oder so und würdest einfach da ein gutes Leben machen.
Genau, andere Gruppen hätte ich gesagt, so, ey, du hast einfach Leute betrogen, so, du bist kein guter Mensch und so weiter, und für die wäre ich halt raus. Und ich glaube, das muss man sich halt vor Augen halten. So. Und die Frage ist halt, welche Gruppe will ich angehören? Und wenn du irgendwie in dir drin halt sagst, eigentlich will ich von allen Leuten oder von bestimmten Leuten akzeptiert werden und auch anerkannt werden, und wenn die Wahrscheinlichkeit da ist, dass die mich halt eben nicht mehr anerkennen, weil die eben sagen, du bist ein Betrüger, dann bin ich halt für die raus. Und wenn das aber für mich cool ist, dann mach dein Ding, dann betrüg halt und mach das und wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt eben das Problem, ist halt, du kannst halt dann, wenn du bestimmte Dinge getan hast, einfach nicht mehr jeder Gruppe angehören. Und die Frage ist, welche Gruppe will ich angehören? Und das ist halt super schwierig, weil du halt nie weißt, wie verändern sich diese Gruppen, wie schauen die auf die Situation, verzeihen Leute irgendwann und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist super schwierig, sich in fast jedem Lebensalter, glaube ich, irgendwie klar zu machen, mit was für Menschen, von was für Menschen möchte ich umgeben sein? Was sind so, was ist so mein innerer Kern? Was sind so die Menschen, wo ich sage, deren Meinung ist mir wichtig? Und genau. Ich glaube, das kann man halt auch irgendwann, es gibt halt Dinge, die kannst du halt tun, dann verbaust du dir das, ne? So Straftaten und so weiter, moralisch fragwürdige Sachen und so weiter. Und ich glaube, das am Ende, wie gesagt, nur um diese, meine These wäre, wenn du alten Leuten zuhörst, dann ist es oft das, was sie am meisten bereuen, ist, dass sie halt eben bestimmte Dinge getan haben, wo die halt eben dann, weiß ich nicht, von den engsten Leuten halt nicht mehr die Anerkennung bekommen haben, die sie eigentlich sich gewünscht hätten. Und ich glaube, das ist so ein großer großer Fehler, den man machen kann, wobei das halt super individuell ist, ne? Und das ist halt schwierig. Und deswegen, ich bin da jetzt irgendwie so ein bisschen, vielleicht ist es auch das Alter, was einen so ein bisschen vorsichtiger macht in der Hinsicht. Aber wenn du so ein Ranking machst, so was sind so die wichtigsten Güter, die man so hat im Leben, dann, und man sagt, das ist für mich wichtig, eben die Anerkennung von meinem engsten Kreis, dann schließt das halt gewisse Dinge einfach aus, im Zweifel. So. Manche haben vielleicht den engen Kreis, wo gar nichts ausgeschlossen wird. Da muss ich mir eine Frage stellen, so willst du eigentlich mit den Leuten abhängen? Ja. Aber das ist so meine Herangehensweise oder die Logik, der ich folgen würde, so okay, was würden die sagen, was würde ich über mich selber sagen, das ist vielleicht noch das Allerwichtigste. Ja. Und dann überlege ich mir, ob ich den Sign-up mache bei OnlyFans oder nicht.
Ja, genau, ich glaube, du hast es jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht, weil ich habe ja so ein bisschen über Umfeld gesprochen und dann hast du so ein bisschen über Community und so gesprochen und du wolltest es, glaube ich, gar nicht vergleichen, aber das ist nämlich, glaube ich, das genau richtig, wie du sagst. Du wirst immer ein gewisses Publikum finden, gewisse Kommentarsektionen finden, die das, was du machst, irgendwie gut oder aber auch super scheiße finden, ne? Und das muss aber, das ist überhaupt kein Gradmesser irgendwie für irgendwas, sondern finde ich persönlich, sondern ich finde, der Gradmesser ist immer dein kuratiertes Umfeld. Die Leute, die du kennst, wo du vielleicht, ne, und die wenigen im Zweifel auch, ne, deine beste Freundin, deine Eltern, die dich kennen, deine Partner, oder so, wo man weiß, okay, ich kenne deren Intentionen, ich weiß, warum sie mir etwas sagen, ich kann das einordnen. Und daraus, weil du sollst ja auch nicht so handeln, wie jetzt, keine Ahnung, wenn Chiara mir sagt, mach das nicht, dann heißt es ja nicht für mich, okay, ich mach's auf gar keinen Fall, sondern sagst du vielleicht eine andere Facette, meine Eltern sagen irgendwie noch irgendeine Facette oder keine Ahnung was. Und dann bildet man sich ja dann so ein Bild. Und dann kann ich ja immer noch eigenständig die Entscheidung treffen und sagen, ich mache jetzt diesen Schritt, vertraut mir. Und dann vertrauen die mir auch, weil die mich kennen und was auch immer. Oder ich kann diese Ängste irgendwie abbügeln, aber ich kann zumindest sagen, ich habe das abgewogen, ich habe also für mich ein relativ umfassendes Bild. Und ich, das ist, glaube ich, wie du sagst, wichtig. Genauso wie der Punkt, das Umfeld kann natürlich auch manchmal auch einfach dann scheiße werden. So, ne? Also es kann natürlich immer mal sein, dass auf einmal dann, keine Ahnung, die Partnerin irgendwie sich komplett verändert und dann auf einmal, wenn du dann aber so ein bisschen dich abhängig machst von der Meinung der anderen Person, was wir in ganz engen Beziehungen irgendwie auch so sind. Natürlich sind wir irgendwie in gewisser Weise abhängig davon.
Klar.
Nicht fremdgesteuert, aber abhängig in irgendeiner Form. Und dann müssen wir natürlich auch merken irgendwann, okay, das ist jetzt drüber, das ist jetzt eben nicht mehr das, ne? Das ist ja dieses klassische toxische Beziehungskram, so, ne? Wenn dann auf einmal jemand nur noch über dich bestimmt, eigentlich aus einer gewissen Liebe heraus oder was auch immer, und dann das zu checken, oh fuck, jetzt ist mein engstes Umfeld gerade das, was eigentlich das Schlimme ist, sozusagen, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, der Grundgedanke, genau wie du gesagt hast, wir haben immer Menschen irgendwie, denen wir ein bisschen vertrauen. Und wenn man irgendwie von denen die Sachen abgewogen hat und einigermaßen irgendwie okay Meinung darin hat, dann ist man ja schon mal ganz weit weg von diesem naiven, ich lieg morgens um 4 im Bett und öffne nicht Amazon, sondern öffne irgendeine komische Sign-up-App für irgendwelche fragwürdigen Sachen und spiele jetzt Online-Casino, weil ich denke, das ist jetzt mein neues Hobby. Und wenn ich dann schon weiß, erzähle ich meinen Liebsten sozusagen mein neues Hobby oder sage ich dann lieber das nicht? Und wenn ich das schon nicht tue, dann kann ich mich schon fragen, warum tue ich das eigentlich nicht? Und dann ist es vielleicht, dann will ich es vielleicht selber auch gar nicht so unbedingt. Aber naja.
Ich glaube, was du halt eine Sache noch zu dem Thema. Ich glaube, wenn du dir, muss ich sagen, sagen wir, du willst irgendeiner Kirchengemeinde angehören. So ist dein Ding.
Du wolltest es doch nicht verraten, meinen großen Traum.
Ja, aber du willst das unbedingt machen. So. Oder du sagst, du willst halt einen Partner in deinem Leben haben, der bestimmte Werte vertritt. So, ne? Wie auch immer. Und wenn du das willst, musst du dir halt, glaube ich, dann immer die Frage stellen, würde diese Kirchengemeinde oder würde dieser Partner mich akzeptieren, wenn ich bestimmte Dinge tue? Und ich glaube, das ist vielleicht das einfachste Beispiel. Und wenn du sagst, okay, dann musst du die Frage stellen, was ist mir wichtiger? Will ich halt zum Beispiel das schnelle Geld haben? Also will ich schnell irgendwie Erfolg haben, Geld haben? Oder will ich am Ende der Kirchengemeinde landen und diesen Partner haben für mich? Das ist jetzt als Extrembeispiel, damit man es einfach schnell gegenchecken kann. Aber dann ist dann die Entscheidungsfahrt, okay, mache ich jetzt schnelles Geld oder das? Und oft ist dieses, ist es nicht als oder so deutlich, weil man hofft insgeheim, naja, aber vielleicht wird die Person oder wird die Gemeinde mich ja verstehen und vielleicht geben die mir quasi eine zweite Chance. Und ich glaube halt, das ist halt so, das ist so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, weißt du, das ist, dass du sagst, naja, ich kann halt beides haben. Und ich glaube, eine wichtige, wie soll ich, Lehre von Suits und dem Leben, aber eigentlich beides, ist halt immer, es gibt so Dinge, du kannst halt nicht immer beides haben. Du kannst halt nicht irgendwie sagen, ich will das, was mein Ego will, und ich will das, was die anderen cool finden, gleichzeitig. Und
ich glaube, jetzt verstehe ich noch mehr, was du meinst. Weil das ja dann doch sehr sehr persönlich sozusagen ist, weil eigentlich merkst du ja schon bei dem, keine Ahnung, dieses Partnerding, ne? Ich mal mir jemanden aus und sag, was auch, weil man, keine Ahnung, irgendwie, die Person darf keinen Führerschein haben. So, weil ich finde Autofahren voll gefährlich. So, mal irgendwer ist gestorben und deswegen finde ich Autofahren voll schlimm. So. Und dann mache ich aber selber meinen Führerschein aus irgendwelchen Gründen und verkläre mir das dann irgendwie und sage so, ja, ich habe ja meine Gründe dafür, aber mein Partner darf das irgendwie nicht haben irgendwann. Das ist ja dann merkst du ja schon, eigentlich betrügst du ja schon im ersten Moment dich selbst, weil du hast erstmal diese Einstellung von, nein, Autofahren ist voll gefährlich, aber bei mir ist es okay, aber bei den anderen nicht. Und das ist ja im Prinzip genau dieses Denken so, ne, die anderen machen Onlyfans, weil sie irgendwie sich ausziehen, die sollen doch Prostitution machen, was auch immer, aber ich mache das aus den und den Gründen oder wie auch immer. Und ich glaube, dann ist es immer ein Problem, so, ne, ich bin der Einzige im Let's Play hier, der kein Problem mit Spielsucht hat, natürlich nicht, auf gar keinen Fall, guck dich um. Und wenn du dir schon irgendwie deine Partner definierst oder deine Zukunft ausmalst und merkst, naja, das, was ich jetzt mache, ist komplett konträr dagegen, dann ist es im Zweifel ja auch eine bewusste Entscheidung und in Ordnung, wenn du da mit den Konsequenzen irgendwie lebst, aber wie du sagst, es geht darum, dieses bewusst zu machen, dass du dann weißt, ja, okay, ich bewusst verstoße ich jetzt gegen whatever. So, ne? Das ist so ein bisschen wie, ne, also nicht ganz so extrem, aber dass viele das ja auch am Anfang super weird fanden, dass ich an meine eigene Schule quasi zurückgegangen bin als Lehrer, wo dann viele gesagt haben: so, hä, das kannst du auf keinen Fall machen, das ist doch super merkwürdig, da kann dich doch keiner ernst nehmen und bla und bli und blub. Und wenn ich jetzt ich bin diesen Schritt bewusst gegangen dagegen, dass viele gesagt haben, ist das denn so smart? Und es war eine super Entscheidung. Und die Leute, die es am Anfang auch so kritisch besorgt waren, sind jetzt so, ja, war die beste Entscheidung. So, das heißt, manchmal ist es ja auch okay, bewusst dann sich dagegen zu entscheiden, aber halt nicht naiv und bitte, bitte, bitte lass es trotzdem klappen, sondern nein, aus den und den Gründen bin ich überzeugt davon, dass es funktionieren kann. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich aber mich bewusst dafür entschieden und habe es quasi bewusst verkackt und kann jetzt mit, aber in eigener Verantwortung andere Schritte gehen. So. Und das trifft ja auf diese Leute genauso zu. Wenn die dann sagen, hey, ich mache jetzt das schnelle Geld und mache irgendwelchen weirden Internet-Content sozusagen und das kann mich in 10 Jahren wieder einholen, dann ist es den Leuten vielleicht aber das gerade wert, weil, unterschiedliche Gründe, kann ja reiner Konsum sein, kann aber auch sein, meine Eltern haben irgendwie Geldprobleme und ich will für die Geld kriegen und das muss ja keiner wissen, aber so hole ich irgendwie das Geld rein. Keiner kann das beurteilen von außen. Aber in 5 Jahren sagst du so, yo, damit habe ich irgendwie meine Familie gerettet, whatever, um es zu übertreiben. Und wenn mich jetzt ein paar schräg angucken, dann weiß ich für mich aber, das war genau das Richtige und das war cool.
War legit,
so. Ja. Aber genau, und ich glaube, das ist halt immer dieses, generell bei so Internet-Auftrittssachen, bei jedem Bild, das du auf Instagram siehst und keine Ahnung was, du weißt ja nie die Geschichten dahinter. Du siehst dann irgendwie einmal das kritische Influencer Doku-Ding, wo dann irgendwie auf der einen Seite präsentiert wird, dass die Leute alle magersüchtig sind, so ungefähr, und bist dann irgendwie bei allen so, oh Gott, die Armen oder was auch immer. Dann siehst du einmal die hart Arbeitenden, die von morgens 5 bis abends um 8 eigentlich mehr arbeiten als jeder andere so. Dann denkst du so, boah, die sind ja alle voll die Arbeitstiere. Nee, es sind einfach alles ganz unterschiedliche einzelne Personen, die halt unterschiedlichste irgendwie Würden haben oder eben auch nicht. Und das ist von außen, glaube ich, immer super schwer zu beurteilen. Gerade wenn man so out of the loop ist und nicht irgendwie diese Zielgruppe ist. Ich glaube, es ist dann immer leichter, ne, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, du hast ja manchmal dir so ein bisschen hier Markus Rühl Sachen anguckt vor Entertainment und so weiter. Du bist dann mehr vielleicht in dieser Blase auch drin, um einzuschätzen, was ist jetzt da gerade irgendwie vielleicht ganz cool, was ist vielleicht gerade auch so ein bisschen drüber, was auch irgendwie eher nicht, als jemand wie ich, der sich ein Video anguckt und sagt so, yo, okay, ist ja super weird, was ist das für eine ganze Blase, das ist ja alles vollkommener Murks. Und so fühle ich mich dann oft bei so diesen TikTok-Themen und so, dass ich mir denke, ich bin da so raus. Ich, also ich, da würde mich damit interessieren, was da so wie bei der hier militanten Veganerin, als auf einmal da vor 2 Jahren oder so die ganzen 5 Klasse durch die Klassen gelaufen sind und gesagt, bist du schon vegan? Bist du schon vegan? Und so haben das so aufgenommen. Und da würde mich, also ich habe das eigentlich verpasst, mal also richtig zu fragen, aber wahrscheinlich hätten die auch keine richtig gute Antwort. Aber damit zu fragen, yo, guckst du das gerne? Was gibt dir das eigentlich? Warum guckst du das? Ist es irgendwie inhaltlich interessant? Oder schnappen die einfach nur irgendwas auf? Und keine Ahnung. Also, ja, eigentlich müsste man die Zielgruppen fragen, aber ich weiß gar nicht, ob das alles so bewusst dann irgendwie wahrgenommen wird und so. Und da so gute Antworten mal rauskommen würden, ehrlicherweise.
Ich glaube kaum. Ich glaube kaum. Ich glaube halt, dass ich glaube, es gibt so, soll ich sagen, es gibt ja diverse Gründe, warum man sich so Sachen im Internet reinzieht. Ne? Von, ich will irgendwie mich ein bisschen aufschlauen, ich folge einfach Menschen, weil ich die interessant finde und das meine Vorbilder sind, bis hin zu, ich sehe halt irgendwie Trend, wie also. Dieses Ice Cream, Yum Yum Dingsbums, wie bei uns jetzt gerade, wo wir einfach sagen, wir haben weder Interesse an der Person noch an dem Content noch, aber wir finden dieses Phänomen so interessant. Das ist eher so, fast schon so eine alte Sozialstudie, wo man sich die Frage stellt, hey, warum ist das so trendy, warum regen sich Leute auf und versucht das für sich einzuordnen, um das irgendwie zu verstehen oder greifbarer zu machen, was passiert da gerade. Und ich glaube, dieses viele dieser Trends, wie auch dieses bist du schon vegan, ne, das war eher so ein in dem Moment einfach so ein Peak in der Aufmerksamkeit, wo einfach so eine breite Masse den gleichen Content gesehen hat. So ähnlich wie früher, als man sich in der Grundschule oder der Schule so über so bestimmte TV-Programme unterhalten hat. Hast du gestern auch die Doku über Dings gesehen? Ah ja, krass. Und man konnte über irgendwas reden. Man hatte so
oder jeder Thema, kannte Dark Slide. Und keiner wusste, dass das in echt irgendwie funktioniert, aber von Tony Hawk wusste jeder, was ein Dark Slide ist.
So. Ja, es gibt also bestimmte kulturelle Phänomene, wo einfach alle darüber reden, wo einfach alle irgendwie eine Idee davon haben. Das ist so wie so ein Fußballspiel teilweise. Es geht gar nicht um den Fußball, es geht einfach darum, dass du einfach weißt, ich kann jetzt dieses Thema ansprechen, meine Person, die gegenüber mir von mir sitzt, wird einfach irgendwas dazu sagen können. Und wir können uns darüber unterhalten und irgendwie connecten. Unabhängig davon, ob wir das Fußballspiel spannend fanden oder nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, manchmal sind das einfach solche Beweggründe, die einen über solche Themen halt reden lassen oder halt, wo einfach so ein Kind einfach sagt, ja, bist du schon vegan? Und wenn es das sagt, lachen alle und dann ist es so, ja, cool, ich habe etwas Lustiges gesagt. Und auf einmal sagt, sie beobachtet, dass jemand und sagt, oh, wenn ich das jetzt auch sage, lachen auch alle, also sage ich das jetzt auch und keine Ahnung, was das überhaupt bedeutet oder wie auch immer. Und ich glaube, das ist eher diese Kategorie einzuordnen und weniger in, hey, ich habe darüber nachgedacht, ich finde Veganismus gut und deswegen frage ich das als Fünftklässler. So. Ja.
Spannend fand ich noch so ein Take zu diesem Thema, auch zu dem Anfangsthema. Das fand ich nur, also spannend, das ist übertrieben, fand ich witzig. Das dann so hieß so, irgendwie war so wie so ein Bild so, diese Computer und die AI klauen unseren Job und dann so Schnitt zu, wir verhalten uns wie die KI und wie die PC jetzt auf einmal so ungefähr. Also so, wir nähern uns irgendwie so ein bisschen an, die Computer und die AI wird immer schlauer und immer menschenähnlicher. Und dieser Trend gerade zumindest, natürlich als Extrembeispiel, ist genau der Gegenschritt zu, okay, wir werden irgendwie künstlicher und abstrakter. Und da hatte ich nur so 2 Sekunden von Gedanken, ich so dachte, das wäre witzig, wenn das wirklich so sag ich mal, der erste Schritt auf so einem Trend wäre, dass wir immer, also dass das Besondere auf einmal ist, nicht mehr menschenähnlich zu sein. So, weißt du, so wie Popping, Locking und Rocking muss ich dran denken. Beim Tanzen und so, dass man denkt, so eine Faszination für dieses Computerhafte hatten wir schon immer, so Sci-Fi, guckt diese Android-Sachen und so an, wo man denkt, vielleicht ist das auch einfach nur so eine konsequente Weiterentwicklung von, wir faszinieren uns irgendwie für so künstliche Sachen, die aber von Menschen quasi ausgeführt werden, weil sie wie Computer sich verhalten, so ein bisschen. I don't know.
Ich glaube, was da konkret in dem Fall auch so ein bisschen mitschwingt für manche, ist die Möglichkeit, jemanden zu kontrollieren. In dem Sinn, dass du sagst, hier ist ein Objekt, hier ist eine Rose oder ein Eisbecher oder was auch immer. Und die Person wird darauf entsprechend, ich weiß halt, was sie da tun wird. Das heißt, ich kann sagen, tu es indirekt. Ich kann dir Befehl geben und führt ihn aus. Und ich glaube, das ist für viele auch faszinierend, einfach diese indirekt Macht zu spüren, auch wenn das klingt jetzt schlimmer, als es eigentlich vielleicht klingen soll, aber es ist einfach dieses, ey, ich kann jetzt jemanden einfach zu etwas bringen, irgendwas zu tun und es geht nicht darum, dass ich dann sage, hier schneid mir meine Haare, hier sind 10 Euro oder weiß ich nicht, hier wasch mein Auto, hier sind 20 Euro, sondern hey, ich kann es einfach einen Knopf drücken und dann reagiert die andere Person, wie cool ist das denn? Und ich weiß, wie sie reagiert. Oh, wie cool. Keine Unsicherheit, keine Unwägbarkeit, sondern einfach ein direkter Input-Output.
Total. Und das halt nicht face-to-face, sondern ne, auch noch irgendwie so digital. Das heißt, ich bin so geschützt in meinem Raum. Ich muss gar nicht und ich mach was, dann taucht da mein Synonym auf und so. Auf jeden Fall. Ich glaube deswegen, also aus Grund dieses Arguments hätten wir vielleicht noch mal früher sagen sollen, kamen wir überhaupt erst auf diesen ganzen OnlyFans, Poolstreamer-Sache, weil ich glaube, dass das ganz viel von dem ist, was diese Streaming-Plattform, diese Live-Interaktion ja ausmacht. Ich werde das auch nicht vergessen, wenn früher, als ich Michi viel World of Warcraft gespielt habe, so 15, 16, da gab es, fing es an mit so Online-Radio, also vielleicht fing es auch nicht da an, also in meiner Welt fing das da an mit Online-Radio und dann konnte man neben dem Spielen quasi immer so Online-Radio und dann gab es so ein Gaming-Radio-Channel quasi, wo es dann auch so um World of Warcraft ging und so. Und da konnte man Leute grüßen lassen quasi. Und wie viel Zeit wir da rein investiert haben, also das war nicht so, also nebenbei immer wieder so geschrieben haben, so hey und grüß mal den Michi, weil wir wussten, wir hören das quasi beide und wenn du das dann sagst, wäre voll aufregend. Das hat dann auch mal irgendwann geklappt und dann war es so aufregend. Also ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich, als ich sehr klein war, also es war glaube ich eher 14, 13 vielleicht, dass man dann so dachte so, yo, das ist irgendwie aufregend, wenn, ne, und ich glaube, dass vielleicht sogar auch so Gewinnspiele so ähnlich funktionieren, ne, wenn jetzt so bei diesen ganzen Instagram-Gewinnspielen und so, so nach dem Motto, hier ist die Möglichkeiten und jeder von euch hat die Chance und ihr fünf seid die Ausgewählten, add me, wie viele Leute ganz stolz immer irgendwelche Instagram-Stories oder Instagram-Bilder teilen in ihren Stories, wenn irgendwie die bei Ariana Grande waren und die sind in der Insta-Story von Ariana Grande zu sehen und so. Und ich glaube, das geht halt ganz viel um, ne, ich werde gesehen, das ist irgendwie so unverhofft. Ich habe auf einmal die Möglichkeit, weil in meinem Alltag habe ich die Möglichkeit nicht. Da bin ich ein introvertierter whatever. Aber so durch das Internet habe ich auf einmal einen super krassen, wie du eben gesagt hast, Shortcut zu verrückten Möglichkeiten, zum schnellen Geld, zum großen Aufmerksamkeit, zu meinem Star ganz nah zu sein, zu irgendeiner pseudo-para-psychologisch-persönlichen Ebene sozusagen, dass mir jemand sagt so, hey, du bist mir voll wichtig, ohne dass die Person mich kennt, aber ich bin ja gerade wichtig, das sagt sonst nie jemand zu mir in meinem Alltag und so. Also das zum Glück schon, aber so, also ich glaube, dass das so ganz viel von diesem, ich sitze vor Social Media und habe dieses Gefühl dabei irgendwie oft auch ist, kann ich mir vorstellen. Was es und, wieder schwierig macht, auch so, gerade für junge Leute, wo wir bei dem Punkt sind, dass man da irgendwie, und da kannst du keinen vor schützen. Ich glaube, die Leute müssen irgendwie selber damit dann, also ein stabiles Umfeld haben natürlich immer und dann irgendwie gucken, dass diese. Weil ich habe irgendwie heute nur heute Morgen bei Twitter gelesen, in Amerika, glaube ich, gibt es so eine Teachers Union, also wie so eine Art Gewerkschaft oder sonst irgendwas, Verein, Verband, whatever, dass die super krass jetzt auf die Barrikaden gehen wollen gegen Social-Media-Nutzung von Jugendlichen und Kindern sozusagen. Was halt nicht der, also glaube ich, nicht der sinnvolle Weg irgendwie so zwingend irgendwie ist, ne? Aber ich glaube, jedem ist das so bekannt. Das ist bald so ein Phänomen wie, dass wir wissen, Klassen mit über, weiß ich nicht, 25 Leuten ist eigentlich nicht so geil. Aber es ist halt so. Und ich glaube, bei Social Media ist das ganz ähnlich, dass wir dann irgendwie so den Punkt, dass wir alle so wissen, so, ja, es ist nicht so richtig gesund, nicht so richtig geil. Aber irgendwie fällt uns auch kein guter Weg ein für eine Alternative. Verbieten ist auch irgendwie nicht so sinnvoll und,
Ich glaube tatsächlich, dass wir so diese, also wir und die nach uns so ein bisschen, die Generation vor uns, dass wir einfach so eine Übergangsgeneration sind, die komplett nämlich drauf klarkommen. Die einfach nicht wissen, wie es läuft. Ich glaube, die Generation danach, die wird das einordnen können. Das siehst du jetzt schon teilweise mit unsere Nutzung vergleichst mit der Nutzung von jüngeren Leuten. Die haben in der Regel halt, allein bei Instagram siehst du das immer wieder, die haben so 5 Accounts, so Private Account, Best Friends Account und dann Public Account, dann anonym Account, so. Das heißt, die spielen das schon so bewusster, das Spiel. Bei denen gibt es nicht nur, ich bin eine Identität und ich muss gucken, stimmt, wie ich diese Identität spiele, sondern die haben einfach Sub-Accounts und sortieren das ganz bewusst und sagen, hier, da poste ich nur für meine 5 Freunde und das sieht sonst niemand und so weiter und so fort. Was nicht heißt, dass sie es komplett durchgespielt ist und die wissen, wie man da irgendwie sicher durch dieses Game kommt, aber auf jeden Fall Es scheint das nuancierter, ein bisschen smarter
gelöst. Ich wäre zu faul, einfach mein Profil zu wechseln, so ungefähr. So viel Zeit, also ich glaube, es ist dann auch eine Frage so der Zeitinvestition, ne? Weil man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt über diese jungen Leute sprechen, dann sind das ja Leute, die in der Regel in der Schule sind. Und wenn wir überlegen, wie viel Zeit wir in unserer Schulzeit hatten, da hatte ich auch Zeit, zwei World of Warcraft-Charaktere nebenbei auf Level 60 zu spielen, nebenbei, keine Ahnung, was zu machen, Breakdance zu machen und so. Jetzt denke ich mir so, yo, also wenn jetzt nicht Ferien sind, denke ich mir, ich bin froh, wenn ich irgendwie es einigermaßen kriege, mir was zu essen zu machen noch am Tag. Und ich glaube, dadurch ist natürlich auf zum einen die Gefahr des Reingesogenwerdens irgendwie noch größer, wenn du halt so viel Zeit hast, aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie die Chance da, wenn du dich sehr viel mit der Sache beschäftigst, auch eben einfach Experte darin sozusagen zu werden und nicht nur Opfer zu sein. Das unterstellt man dann gerne, aber gibt da auch genug, die das irgendwie gut dribbeln.
Ja, was ich so interessant fand zu beobachten, jetzt in den letzten zwei Wochen, insbesondere in der einen Woche, wo ich im Urlaub war, war zu sehen, wie so Familiendynamiken sind. Kurzer Background-Story, waren jetzt eine Woche in Österreich.
Schöne Überleitung.
In so einem Hotel mit, weiß nicht, so mit eigentlich so allem, was man so im Hotel braucht. Und es gab halt so, einfach Essen gab es vor Ort, es gab Pool, es gab irgendwie Liegen, es gab irgendwie so, also es gab so eine Bar, es gab so einen Lobbybereich, wo du so chillen konntest. Also, im Grunde, und es gab halt auch so viel drumherum, so Aktivitäten für Familien mit Kindern, aber auch für einfach Menschen ohne Kinder.
Für Willi. Halt, so, ja, halt, wir haben das Familienprogramm und einmal dein Foto so, oder für dich.
Nee, ich wollte damit darauf hinaus, es gab halt auch so, es gibt so, in den Bergen gab es dann so Hütten, um einfach was zu essen. Und es gab aber auch so Kinderspielplätze direkt nebenan. Das heißt, du konntest irgendwie, man hat sehr viele verschiedene Konstellationen von Familien oder Nicht-Familien beobachten können und den Umgang. Und ich glaube, was so der entscheidende Faktor darüber ist, ob jetzt, weiß nicht, vielleicht ein Kind oder irgendwie jemand gesund, also gesund in Anführungszeichen, durch die sozialen Netzwerke gehen, sich navigieren kann oder nicht, ist einfach, glaube ich, auch der Umgang, wie es halt quasi in dem engsten Kreis gepflegt wird. Um ein Beispiel zu beschreiben, wir saßen dann so beim Abendessen.
Endlich hauen wir wieder auf die alten Leute drauf. Die jungen Leute, jetzt sind es raus, jetzt hauen wir auf die alten wieder. Sehr gut.
Naja, und quasi direkt neben uns saß halt eine dreiköpfige Familie, so die Eltern waren vielleicht so, weiß nicht, Mitte, Ende 40. Da war eine Tochter mit dran, die war vielleicht irgendwas zwischen 15 und 18, I don't know, so irgendwas in der Range. Und das war so komplett eine verkorkste Konstellation, weil du hast halt schon komplett gemerkt, wie einfach da die Familienverhältnisse irgendwie total weird sind. Zum Beispiel haben sich ständig nur die Mutter und die Tochter unterhalten. Der Dad war irgendwie komplett außen vor in der Unterhaltung. Der hat einfach nicht stattgefunden. Am Pool lag er immer alleine und die anderen beiden waren einfach nicht da. Ich weiß nicht, was die gemacht haben den ganzen Tag, aber er lag alleine am Pool, die waren nicht da. Und der eigentlich entscheidende Punkt war, dass die Mutter ständig am Handy war. Ständig, 24/7. Es gab sogar eine Situation, wo es dann hieß, hey, ja, wollen wir aufstehen, wollen wir mal fertig? Und die Mutter so, nee, ich muss noch dieses Spiel zu Ende spielen, also das Level beenden. Das heißt, du hast halt gemerkt, so, da ist so viel Faszination für die digitale Welt, insbesondere bei der Mutter mit dem Handyspiel, dass die analoge Welt komplett verkümmert oder halt komplett irgendwie eine super, ich sage, seltsame Dynamik aufzeigt. Ne? Also man redet nicht so richtig miteinander, irgendwie. Es schien mir so wie so ein, man ist zwar physisch nebeneinander, aber im Kopf ist man ganz woanders und das permanent. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie so Familien, die total darauf erpicht waren, die ganze Zeit irgendwie zusammen was zu unternehmen, die ganze Zeit irgendwie, wo du nie ein Handy in der Hand gesehen hast. Mhm. Und wenn man diese zwei Extreme nimmt und dann sagt, okay, wie werden wohl die Menschen durch soziale Netzwerke sich selbst navigieren oder wie werden die Kinder, die in solchen Konstellationen aufwachsen, sich durch diese sozialen Netzwerke navigieren? Da ist meine These, dass diejenigen, die halt eben einfach einen Anreiz bieten für das Miteinander, die einfach sagen, hey, unsere Familie ist halt auch ohne Handys cool, wir haben Spaß zusammen, wir nehmen Sachen und weiß was ich, dass da einfach quasi immer überhaupt die Frage aufkommt, so verbringe ich jetzt lieber mehr Zeit auf Instagram oder mehr Zeit mit meinen Eltern, beispielsweise mit meinen Geschwisterkindern oder was auch immer. Während du in anderen Konstellationen diese Familie neben uns saß, die einfach nicht miteinander geredet haben, wo einfach klar war, hier ist nichts zu holen. Natürlich gucke ich lieber Twitter oder Instagram den ganzen Tag, weil das ist das Einzige, was mir irgendwas gibt. So, da werde ich wenigstens unterhalten, wenn ich hier am Tisch
sitze. Der Vater sitzt so irgendwie nur in der Ecke und hört nur so, yummy, yay.
Gang, gang. Genau. Und Und das war so interessant zu beobachten über die ganze Woche, weil du einfach verschiedenste Ausprägungen gesehen hast. Ne? Und dann, klar weiß ich jetzt nicht, wie gut geht's den Leuten, ne? Was ist irgendwie, wie viel Screentime und so weiter haben die, aber du siehst einfach schon, wie unterschiedlich das sein kann. Und da würde es mich nicht wundern, wenn diese Menschen entsprechend auch ihrer im analogen Welt entsprechend auch digital unterwegs sind. Also sprich, wenn du viel analog irgendwie zu holen hast, bist du weniger digital unterwegs und so weiter und so fort.
Oder gesünder digital unterwegs und so, ja.
Ja,
ja. Genau. Um da mal kurz zu, weiß ich nicht, vor einer halben Stunde irgendwie einzugreifen, da hast du ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, da waren wir so ein bisschen bei dem Punkt, dass du dich irgendwann dann vielleicht fragst so, boah, war das damals so smart, das schnelle Geld oder was auch immer, mich so und so zu verhalten, oder verbeuge ich mir damit jetzt das? Und ich glaube, dass das viele junge oder mittelalte Eltern, was auch immer, sich wahrscheinlich diese Fragen stellen müssen irgendwann, weil ich glaube, alle haben, das kriege ich ja jetzt auch bei befreundeten Eltern mittlerweile schon so ein bisschen mit, alle haben so hart diese Versuchung, ans Handy zu gehen, wenn die irgendwie den Kinderwagen schieben oder keine Ahnung was, weil die sich so denken, dieses Würmchen da drin kann einfach noch gar nichts, es ist todeslangweilig, so ungefähr. Aber also zumindest stellen sie es dann so dar, dass dann sie diesen Gedanken haben, aber dann wissen, no, das ist einfach richtig scheiße, weil dann wird mein Kind mich nur mit Handy vorm Gesicht kennenlernen, ist irgendwie alles kritisch und so weiter und so fort. Und ich glaube, jeder hat diese Gedanken, und auch in so einem Urlaub, dass du dann so denkst, so, boah, so irgendwie Themen haben wir jetzt nicht und ich bin gewohnt, dann ans Handy zu gehen und dann so weiter und so fort. Aber ich glaube, genau das verbaut dir dann im Zweifel, oder zumindest hat die große Gefahr, dir dann in 10 Jahren die Beziehung zu deinen Kindern zu verbauen. So, ne? Und dann fragst du dich in 10 Jahren, warum will denn unser 14-Jähriger die ganze Zeit nur am PC oder am Bildschirm hängen und so weiter und so fort? Verstehe ich gar nicht. Und so, und denkst du, ja, guck mal auf die Zeit davor. Muss natürlich nicht so sein, ne? Aber die Gefahr ist, glaube ich, dann da, dass du diese, wenn du dir das, wenn du es ja auch verkackst, irgendwie in der analogen Welt sozusagen, ja, diese Beziehung aufzubauen zu Kind, zu Umfeld oder was auch immer,
ja, ja,
dann wird das nicht einfach so mit einem Schnipsen, außer du machst es, wieder so aus dem Nichts kommen. So. Und dann bereust du genau das. Und das ist, finde ich, einigermaßen vergleichbar. Ist halt so wie der Job der Eltern, so, ob du dann irgendwann bereust, dich so verhalten zu haben in deinem Job, so wie Leute, andere Leute Sachen in ihrem Job quasi bereuen, so ein bisschen.
Ja, und was halt auch irgendwie klar ist, dass es eben halt nicht so leicht ist zu sagen, ich lasse mein Handy halt eben mal, leg das mal zur Seite, weil wir sind alle darauf programmiert und wir sind alle darauf dressiert, eben das Handy in die Hand zu nehmen und eben mal zu schauen, was gibt's Neues und was ist passiert und so weiter. Das heißt, wir sind alle, glaube ich, nahezu ausnahmslos einfach süchtig nach unserem Handy. Also kannst du mir nicht sagen, das ist so ein bisschen, glaube ich, wie dieses Beispiel mit dem Casino. So, ja, alle anderen hier sind irgendwie spielsüchtig, aber
ich nicht. Könnte das, glaube ich, Probleme.
Und ich glaube, wir sind halt einfach alle süchtig nach unseren Handys. Und das ist einfach Fakt. Klar, nicht alle, es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, die meisten. Und deswegen ist das auch so schwierig und immer wieder so ein Kampf mit sich selbst und eine Frage von Disziplin und Selbstbeherrschung zu sagen, warte mal, nehme ich jetzt das Handy in die Hand oder kann ich darauf verzichten und fühle mich dabei nicht weird? Und deswegen würde ich das auch gar nicht so als, wie soll ich sagen, kann ich nachvollziehen, weshalb es den Leuten schwerfällt, mich eingeschlossen. Aber ich glaube, das ist halt etwas, was so, so wichtig ist, wenn man das, also dass man das durchzieht, gerade in dieser Eltern-Kind-Beziehung. Im Grunde genommen, jetzt eine weitere These ist, wenn du das eben als Eltern nicht hinkriegst, eben deinem Kind quasi in echt irgendeine Form von, weiß ich nicht, Zuneigung, Aufmerksamkeit, irgendeine Konstellation von, am Ende ist das Kind irgendwie happy und sieht einen Wert in miteinander.
Aber du likest auch seine oder ihre Instagram-Bilder. Ist das nicht das Gleiche?
Vielleicht. Aber dann weißt du, okay, ich krieg die Liebe meiner Eltern durch Instagram-Bilder. Also soll ich mehr Instagram-Bilder machen? Und oh, ich krieg noch mehr Likes, wenn ich Bild mache mit weniger Klamotten. Oh. Also worauf hinaus will, ist, ich glaube, der Pfad quasi in so Sachen, wo man sich so denkt, will man das? Ist das cool? Ist halt schneller da gegeben, wenn man eben halt nicht so ein Gegenbeispiel hat von, hey, das gibt mir auch viel von dieser Anerkennung und einem guten Gefühl. Und ich glaube, eine gute Vorbereitung für Kinder für das spätere Leben ist halt zu sagen, hey, guck mal, du kannst es gibt die analoge Variante, klar gibt es auch die digitale Variante, aber du hast Optionen. Es gibt zwei Welten, es gibt nicht nur eine Welt. Und ich glaube, dass bei den Familien, wo du halt siehst, okay, da hängen die Eltern die ganze Zeit am Handy, das Kind sitzt da irgendwie planlos in der Sonne und denkst, was mache ich hier? Da ist halt die Frage, sieht das Kind irgendwann die beiden Optionen oder ist es auf eine Option quasi festgelegt, nämlich die, die die Eltern gezeigt haben mit ihren Handys die ganze Zeit. Das wäre jetzt meine Sorge irgendwo.
Genau, weil nur mein letzter Punkt dazu, genauso könnte man ja auch das andere Extrem, ist ja genauso kritisch in der heutigen Zeit. Du kannst auch nicht hingehen als Eltern und sagen, nein, ich halte meinem Kind von allem Digitalen fern, von diesem Bösen, weil das Kind muss auch damit umgehen lernen. Natürlich ab einem gewissen Alter, natürlich kannst du auch bis zum gewissen Alter sagen, ja, brauchen wir einfach gar nicht, ist auch vollkommen okay. Aber wenn du dann irgendwie mit 16 immer noch deinem Kind sagst, darf kein PC, kein Handy und so weiter haben, dann baust du dir ganz andere Probleme auf, dass nicht nur digitale Kompetenz fehlt, sondern auch diese ganzen sozialen Drücke und so, ne? Das heißt, das ist halt immer das, ich glaube, das ist das, dieses krass Schwierige als Eltern, dass du dann immer so weißt, ja, okay, eigentlich muss ich den perfekten Umgang vorleben, also es gibt natürlich den perfekten, aber den möglichst gesunden Umgang vorleben, aber wenn wir den ja so einfach könnten, dann hätten wir ja alle kein Problem. So, aber wir müssten es dann irgendwie für das Kind irgendwie hinkriegen und ich glaube, viele kriegen das ja auch dann, also das ist ja das Schöne, in der Regel klappt das ja auch irgendwie alles einigermaßen. Deswegen, es klingt alles dann immer so nach so einem hohen Anspruch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, zumindest diesen Anspruch würde ich dann, wenn es soweit ist irgendwann, zumindest an mich stellen, dass ich dann irgendwie versuchen muss, irgendwie auch den gesunden Umgang, den ich mir von dem Kind wünsche, dann ja auch selber vorzuleben. Wo ich jetzt sagen kann, ist mir doch alles scheißegal. Um wen geht's denn hier? Es geht um mich, ist mir doch wurscht. Das muss ich halt dann hinterfragen. Das ist halt dann so. Weswegen ja auch viele von diesen jungen, netten, befreundeten Eltern ja auch irgendwann sagen, ja, wenn du halt ein Kind hast, dann ist das mit der eigenen Zeit erstmal vorbei.
Das stimmt, ja. Wobei,
Und selbst das kriegen manche Leute gut hin. Also,
ja. Ich glaube, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, damit von wegen, es ist so ein schmaler Grat zwischen, du musst halt auch irgendwie gucken, dass es bis du Sachen lernt, dass es nicht irgendwie außen vor bleibt. Ich glaube, da ist halt auch die Lösung, also wenn man mit Leuten spricht, die genau in der Situation stecken, so, wenn mein Kind ist jetzt 12 Jahre alt, gebe ich dem Kind ein Handy, ja, nein, oder 6 oder was auch immer, dann ist oft eigentlich nur die Schwierigkeit darin, dass eben die Frage aufkommt, was machen die anderen? Das ist immer dieses Gruppending. So. Ich glaube, das ist die Lösung da zu dem Problem, ist halt in der Gruppe quasi eine Lösung zu finden. Sagen, hey, ich weiß, Freundesgruppe oder Schulkontext, wie gehen wir damit um, so als Gruppe und nicht so, hey, jeder macht sein eigenes Ding, weil wenn jeder sein eigenes Ding macht, dann werden alle zu der Lösung hingezogen, zu der Person, die halt möglichst den offensten Umgang damit wählt. Also diejenigen, die mit der ersten Klasse schon die iPhones verteilen, die prägen quasi das gesamte Bild für alle anderen. Und da kannst du halt nur, wenn du sagst, du willst, dass die Kinder irgendwie lange quasi vom Handy weghalten, dann musst du als Gruppe agieren. Ich glaube, das ist so, was man immer raushört aus den Gesprächen. Ist. Wenn jeder sein eigenes Ding macht, dann verlieren alle kollektiv. Boah,
das stelle ich mir so richtig funny vor. Das könnte ich auch so ein bisschen, da würde ich auch so ein bisschen mich sehen. So richtig Pädagoge, so richtig Troll-Eltern sein, weißt du? Dass du so wirklich so der bist, so, ja, ich verkack's für euch alle. Ich mach einfach so, bei uns dürfen eure Kinder alles. Cola hier, kein Problem. So, yes! Und dann kommen die Eltern immer und sagen so, hey, das geht doch nicht. Wie? Aber, also, ich bin doch Pädagogiklehrer, was können Sie denn? Also.
Wie gesagt, aber vorsichtig sein vor so Autoritätsargumentationen.
Ja, ich bin doch die Autorität. Ist doch egal. Genauso kann ich mich, weil alle Eltern sind ja verunsichert, inklusive mir dann. Also, aber wenn du einfach so nicht auftrittst, sondern einfach dann so bist, so, nein, hä? Das ist genau das Richtige. Immer hier Cola, Koffein ab 4, steht doch da irgendwo, guckt doch eh keiner nach. Ja, ja, ah ja, der Max hat gesagt, das machen wir jetzt auch, wir baden unser Kind in Cola mit 4. Okay. Hätte ich ein bisschen Spaß dran, glaube ich.
Ja.
Aber wie war der Urlaub denn?
Gut. Ich habe sehr wenig Zeit damit verbracht, andere Menschen zu beobachten. Das war jetzt wirklich nur so ein Randthema.
Natürlich.
Urlaub war geil, weil es halt richtig gute Kombination war aus verschiedenen Aktivitäten passend zum Wetter. Mhm. Also wir sind angekommen am Abend, gab erstmal gut zu essen. Da waren wir schon mal happy drum, so okay, das wissen jetzt, okay, man kann eine Woche hier gut überleben, ohne dass man das Essen scheiße findet, das ist immer wichtig. Dann am ersten Tag ging es rauf auf den Berg. Das heißt, so die Idee war, okay, lass uns schnell mal so ein bisschen Wandern mal erledigen. Dann wir werden die nächsten Tage darauf eh platt sein. Und dann können wir sagen, wir haben vielleicht noch mal eine zweite, dritte Chance so im Laufe der Woche. Also waren wir am ersten Tag wandern. Das war ganz cool. Was mich überrascht hat, ist, wie viele so offene Weideflächen es gibt so in dieser Region. Weil
ihr wart in Österreich, alle, ne?
200, alle 200, 300 Meter war so ein Schild mit, hey, hier sind Kühe, Vorsicht. Insbesondere, wenn du Hunde hast. Da denkst du so, okay, das ist weird, aber let's try. Und Das hast du ja gemerkt, ne? Meistens sind die total desinteressiert und stehen irgendwo am Rand rum, aber wenn irgendwer in der Nähe einen Hund hat, dann jagen die das Ding. Das ist so krass.
Warte, wer wen? Die Kühe, die Hunde?
Die Kühe jagen den Hund, ja.
Ja?
Mehrfach krass. Gesehen, wie einfach so in der Regel eine, wahrscheinlich die Alpha-Kuh, so auf den Hund zugeht und ihm schnüffelt und die Hundebesitzer so irgendwie panisch versuchen, da durchzukommen.
Wie witzig.
Also, würde ich nicht empfehlen, einen Hund quasi in solchen Regionen irgendwie zu wandern, was einfach anstrengend ist, weil die ganze Zeit gucken muss, so rennt mir jetzt eine Kuh gleich so mein Hund um oder nicht. Ja, auf jeden Fall war geiles Wetter, aber auch in so einem, war auch ganz cool, am Berg selbst gab es so einen kleinen See, da war kurz Abkühlung geholt im See, das war ganz nice. War ein ganzer Tag unterwegs, ganz Tag gewandert und dann waren wir auch froh, wenn wir abends im Bett waren, weil es dezent anstrengend.
Ich wollte sagen, weil immer, wenn wir so diesen Wanderkram machen, dann merke ich ja auch immer, okay, du machst irgendwie sehr viel Sport, aber nichts, was auch nur in diese Richtung geht. Und ich jedes Mal denke so, meine Eltern wären da drin so viel fitter als ich. Und das finde ich dann immer so witzig, dass Wandern einem dann so aufzeigt, ja, du machst halt viel, aber das nicht. Und das zeige ich dir jetzt. Und deswegen bist du nach 3 Schritten schon so. Also man kann es dann irgendwie durchhalten, das funktioniert ja dann so, ne? Und das ist ja das Gute an dem noch einigermaßen jungen Körper, dass man sich so da durchkriegt irgendwie. Aber es ist von Anfang an einfach auch anstrengend. Und dann kommen so diese coolen älteren Herren mit ihren Stöcken da an einem so vorbei und denkt so, yo, sorry, dass ich dir im Weg bin, aber ich sterbe hier gerade.
Das ist so häufig passiert, dass einfach Leute an uns vorbeigerannt sind, die einfach so 50 Jahre älter waren und du dir dachtest, wie machen die das? Ja. So keine einzige Schweißpille auf der Stirn, so komplett neutral, komplett entspannt und ich hatte so einen Puls von 230 bestimmt gefühlt, komplett dehydriert, so überall so weiße Mineralschweißflecken auf der Stirn, so komplett ausgetrocknet, wie so eine Mumie rennt ich da irgendwie rum, krieche den Berg hoch und die joggen einfach ganz entspannt an dir vorbei.
Krass, ne?
Und Trugschluss ist immer, ah ja, wir sind ja gleich an der Spitze, danach ist ja nur noch runter. Ja. Runter ist meistens mindestens genauso anstrengend wie hoch. Ja. Auf eine andere Art und Weise, aber.
Ja, fand ich auch.
Knie und so weiter halt gehalten. Alles gut. Ja. Ja. Man merkt halt so, das sind halt einfach andere Arten von Belastung irgendwie. Dieses runter, hoch, Wade, pocht. oder halt, aber runter gehen auch so die Knie, wie die da irgendwie anders belastet werden und halt diese Höhenmeter machen, ist auch irgendwie krasser. Mhm. Aber war auf jeden Fall froh, dass wir es gemacht haben, weil es ein geiles Gefühl ist, wenn du dann fertig bist, dann nochmal kurz im Pool springst und dir denkst so, ja, ich habe heute was getan, cool. Und entsprechend der nächste Tag war dann einfach nur super geiles Wetter, die Sonne hat geschienen, es waren so 28 Grad oder so, keine einzige Wolke am Himmel und da hing eigentlich den ganzen Tag nur im Pool ab. Also eine Mischung aus, also ein paar Baden schwimmen, sich in die Liege legen, einfach ein Buch lesen, Wetter genießen, dann kommt ab und zu Leute, die sagen, hey, willst du was trinken? Dann sagst du, ja, gerne und dann bringen die sogar noch Getränke. Und einfach so ein super entspannter Tag, einfach mit nichts tun und einfach nur ab und zu mal abkühlen im Pool. Tag darauf war das Wetter so richtig beschissen, 19 Grad, die ganze Zeit Dauerregen. Aber es war gut, weil wir waren immer noch platt und dann sind wir einfach in die Sauna gegangen den ganzen Tag. Also es gab halt auch so ein Indoor-Pool mit Indoor so liegen und dann war es so eine Mischung aus am Pool chillen, kurz in die Sauna gehen, ein paar Stunden wieder nichts tun, Sauna, nichts tun, Sauna und dann war der Tag auch rum.
Geil, jetzt verstehe ich, was du meinst mit Anfang mit so wetterbezogen immer die perfekten Sachen, die man machen konnte, weil so du hast nicht das schlechte Gewissen, dass du denkst, oh, ich bin jetzt im Urlaub, jetzt hänge ich die ganze Zeit nur drin, sondern ich kann nur drin hängen und ich kann richtig geil drin hängen. Das ist cool.
Ja, und es hat auch so gepasst, so vom Timing her, so nach dem Motto, okay, erster Tag wandern, zweiter Tag bist du immer noch so ein bisschen platt, dritter Tag auch noch ein bisschen, aber mit Sauna hilft, irgendwie so ein bisschen wieder zu recovern. Und am vierten Tag sind wir dann wieder in den Berg, haben nochmal eine riesen Wandertour gemacht, wirklich so 80 Kilometer oder so, das war richtig krass, ganz wichtig, ganz Tag unterwegs. Nice. Und dann darauf, die Tage waren ähnlich wie die Tage dazwischen, also auch wieder Tag am Pool, Tag irgendwie in der Sauna und dann nochmal eine kleine Runde gewandert. So. Das heißt, wir hatten immer so einen coolen Wechsel von Aktivität, nichts tun, nochmal weniger als nichts tun, eben in der Sauna und dann halt immer abwechselnd bis zum letzten Tag. Und es war von der Dauer ganz cool, weil wir gemerkt haben, so okay, das Essen wird langsam so, dass du denkst, ja, es ist lecker, aber irgendwie habe ich mal Lust auf was anderes. Also sind nicht, weil es immer dieselben Gerichte gab, sondern weil das Essen doch immer irgendwie ähnlich schmeckt, wenn es die gleiche Küche ist, wenn es der gleiche Koch ist.
Ist das so? Ich hab da gar kein Gefühl für irgendwie. Ja,
es war, also gerade das Frühstück war halt jeden Tag das Gleiche und dann denke ich irgendwann so, ich hätte jetzt auch mal Bock auf was komplett anderes irgendwie, so nach einer Woche. Und es war halt echt ganz gut vom Timing her, weil so am letzten Tag kam so dieses Gefühl aus, von dem, boah, so langsam ist so der Trott irgendwie doch da. Und dann war es so, aber hey, cool, wir fahren heute Abend, daher alles cool. Und daher war es gute Länge, gutes Wetter, gute Aktivitäten, gut erholt und würde ich sagen, genau richtig so vom Umfang her. Also nicht zu lang, nicht zu kurz. Und, ja.
Wie lange seid ihr hingefahren? Also wie lange war die Fahrt? Hin und zurück?
So, es waren so 700 Kilometer, das sind so 7-8 Stunden gefahren ungefähr.
Ah, trotzdem seid ihr abends gefahren quasi?
Weil du meinst, dann sind wir abends beide Male tatsächlich morgens losgefahren.
Ah, okay. Dann hast du wahrscheinlich versprochen.
Ich dachte, ja, genau, ich habe eher schon als Ziel gedacht.
Ja, dann sind ja abends angekommen. Los,
ja. Abends angekommen und genau, andersrum war es genauso.
Okay. Ja, am Morgen los, Frühstück los. Und, ja. Das fände ich nämlich dann, glaube ich, stressig, wenn ich dann, also irgendwie cool, wenn man den letzten Urlaubstag noch so nutzt irgendwie. Aber ich finde es auch immer stressig, so, weil du irgendwie so auf dem Sprung bist und dann, wenn du dann fährst, dann kommst du nach Hause, ist irgendwie abends um 11, dann musst du alles waschen und Zweifel und bla bla bla. Finde ich immer ein bisschen ungeil.
Ja, ich bin auch kein Freund von so Nachtfahrten irgendwie, weil irgendwie haut es dich dann doch komplett aus dem Rhythmus raus. Dann brauchst du erstmal wieder Tag, bis du wieder irgendwie klarkommst und wieder auf deinen normalen Schlafrhythmus irgendwie dich einpendeln kannst. Ja. Daher war voll entspannt.
Ja. Super cool.
Yes. Wie waren eure Tage jetzt nach der Sache? So.
Wie? Ich weiß gar nicht. Also eigentlich bin ich doch noch im Urlaub. Wir sind gerade in Paris. Hä? Also ich bin doch hier live aus Paris. Was ist los? Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Der Greenscreen ist echt gut.
Ja.
Passt aus mit dir zu Hause.
Und jetzt kommt gleich der Twist. Dieser Podcast ist AI-generated. Max wurde ersetzt durch Max-GPT.
Geil.
But no. Das wäre coole Meta-Sache gewesen. Du unterhältst dich mit einer AI über Menschen, die sich wie PCs halten. Egal.
What the fuck?
Ja, ich glaube, telefoniert haben wir auch noch nicht so richtig. Ne? Ich habe dir nur Sprachnachrichten geschickt, haben wir ein bisschen ausgetauscht. Ne? Ja, ich versuch's nicht zu lang auszuholen, aber wir waren ja vor, warte, ich mache den Kalender kurz auf, irgendwie, wann habe ich Start? Starturlaub ist am 30. Juni war Starturlaub eigentlich. Und was heißt eigentlich? Und dann sind wir 2 Tage runtergefahren nach Nordspanien, haben eine Nacht im Airbnb in Frankreich gepennt, war super cool. Da habe ich mir noch Notizen gemacht für den Podcast und diese Notiz habe ich noch und da steht auf jeden Fall drin, Alter, was für ein Verkehr ist das in Paris? Weil wir sind durch Paris gefahren und das war auch eine Zeit, wo es dann so war, irgendwie brennen alle Städte so. dass selbst ich, der bei sowas ja eigentlich immer so denkt, so, ja, alle anderen brennen ab, aber ich ja nicht. Was soll passieren und so? Dass selbst ich da so dachte, ob wir da in 2 Wochen irgendwie jetzt hier so eine gute Zeit haben in Paris und Umgebung, weil, also ich hab da nicht so Angst irgendwie, sondern es ging mir eher darum, dass da auch Ausgangssperren waren. Das dann irgendwie hieß so, ja, ab 8 Uhr abends darf keiner mehr raus. Und ist so, ja, ist das dann Urlaub? Also, dass wir dann so schön überlegt haben, canceln wir Paris und bleiben noch länger an der Küste oder so, das waren schon so ein bisschen Überlegungen. Zum Glück haben wir nicht so viel darüber nachgedacht. genau, dann sind wir in, weil du eben gesagt hast, Nachtfahrten. Ich habe gemerkt auch langsam, dass ich ein bisschen alt werde und dass wir vielleicht sogar ab nächsten Urlaub dann auch mal anfangen, uns abzuwechseln beim Fahren, weil wir sind, weiß ich nicht. Insgesamt war die Strecke, glaube ich, 17 Stunden. Lassen mit Laden dann so 19 Stunden sein, also nach Spanien. Und dann haben wir schon gesagt, okay, wir pennen auf jeden Fall eine Nacht. Und die erste Etappe war dann so 13 Stunden oder so. Und da habe ich schon gemerkt, boah, 30 Stunden ist schon viel mittlerweile für mich. Also wir sind dann irgendwie morgens um 7 losgefahren und wenn du dann abends um 8, 9 irgendwie so ankommst, dann irgendwie auch noch nicht so richtig gegessen und so und dann am nächsten Tag direkt wieder ins Auto steigst, um wieder 6 Stunden zu fahren, das finde ich Krise. Also ich will schon dann da sein. Also ich finde, das ist was anderes, wenn du weißt, du fährst jetzt einen Tag und dann bist du da und dann ist es cool, aber du weißt, du fährst einen Tag und dann stehst du nächsten Tag auf und fährst wieder einen halben Tag.
Ja.
Das ist irgendwie ein bisschen ungeil, ob wir das nächste Mal vielleicht 2 Stopps machen oder so und da habe ich auch gemerkt, das haben wir sonst ja nie so gehabt. Also wenn wir durch Norwegen gefahren sind, hatten wir immer so 8 Stunden Fahrt, 3 Tage. 8 Stunden Fahrt, 4 Tage und so. Das ist was anderes als 12 Stunden plus nochmal 7 oder so. Habe ich so für mich festgestellt, dass ich dann doch vielleicht auch langsam Autos fahren dann. Da habe ich es erstmal, glaube ich, gehabt, dass ich dachte, da hat Autofahren auch nicht mehr so viel Spaß gemacht. Weil, also nur um diese Paris-Sache noch einmal kurz zu erzählen, es war so, die haben auch so eine Autobahn durch die Stadt quasi, also ob das jetzt Autobahn heißt, wie auch immer. Und dann wurden wir einmal, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da falsch gefahren bin oder ob das Navi das gesagt hat. Kennst du manchmal ja so, dann ist die Autobahn, dann kommt die Abfahrtsspur und der Navi sagt dir irgendwie rechts abbiegen in 100 Metern, du weißt nicht, ja, ist das die du abfahren sollst oder nicht. Und dann fährst du irgendwie, so, dann bin ich ja abgefahren und bin im Prinzip einfach nur abgefahren, 300 Meter an der Autobahn langgefahren und wieder draufgefahren. Also ich hätte es mir sparen können. Aber nach der Abfahrt, das war wirklich, es kam, ungelogen, 5 Spuren, die sich in 2 gebündelt haben. Und es gab keine Straßenmarkierung. Es gab keine Straßenmarkierung. Es war einfach ein Trichter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und alle, also es wirklich, also ich bin so gefahren und es kamen Autos so, 90-Grad-Winkel und wollten rein. Also und sind dann einfach so durchgefahren, weil die auf die äußerste Spur mussten, waren die einfach so zur Straße, sind so gefahren und so. Und alle hupen und es war einfach der absolute Stress. Es war einfach, also vielleicht war auch deswegen ich danach ein bisschen fertig, aber alter Falter, das war richtig Krise. Und dann Sprung zur Rückfahrt. Gestern nicht. Gleicher Fehler wieder gemacht, kurz abgefahren, aber da hatte ich nicht diese Einfädelsache, sondern dann waren dann so Boys, die das Auto putzen wollten, als ich da stand. Ich habe mir schon so, ja, wir haben ja auch so Jonglierer rumstehen, da habe ich mir so, boah, jetzt komm, ich habe jetzt echt keinen Bock auf Social Interaction nach dem, was wir hier gerade so ein bisschen hinter uns haben. Und dann kommen die da so mit ihrem Autowischzeug, sehen auch nicht so besonders nett aus, muss ich ehrlich sagen. Und dann war ich schon so, no, 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 no. Und dann kommt natürlich sein Buddy und der macht das dann trotzdem die Scheibe so sauber. Und ich so, no, no. Und dann wurde zum Glück grün, dann konnte ich Gas geben. Aber das Problem war, dass die Ampel genau vor mir rot wurde. Und ich konnte nicht drüber fahren. Dann war ich schon so, ja, okay, aber die sind so weit weg. Und dann der eine macht sich schön auf den Weg, den ganzen Weg zu mir zum Auto zu laufen, um dann natürlich mit dem deutschen Touri-Affen dem erstmal schön voll zu labern. So, ne? Ich natürlich Fenster hochgelassen und alles so. Und der dann irgendwie so an die Scheibe auch so geballert, so, also so mit dem Finger so, Money, Money, bla, bla. Und ich war so, nee, nee, danke, nein, nein, nee. Und dann so 2 Minuten super unangenehme Interaktion. Nicht besonders bedrohlich, ehrlicherweise. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie großartig Angst, aber es war einfach so, also, ne, wie so, wenn Leute nicht einfach checken, so, es ist gerade einfach ungeil. So, Kerl sitzt hinten auf der Rückbank quer. Warum? Kommen wir gleich zu. Dann sowas, ja, finde ich einfach immer nervig, wenn Menschen, so schlecht es ihnen geht, ne, Verständnis für alle Situationen irgendwie, aber ich traue jedem Menschen zu, dann irgendwie, vor allem Menschen, die so viel mit Menschen interagieren, weil sie eben viel mit Menschen so sprechen, dass sie eigentlich schon wahrnehmen, glaube ich, ist es gerade jemand, der einfach nur ein arroganter deutscher Spacko ist, der irgendwie jetzt gerade keinen Bock hat, denen irgendwie Geld zu geben. Oder ist es jemand, der gerade wirklich unter Stress irgendwie so ein bisschen steht und irgendwie so ein bisschen auch jetzt nicht den super souveränen Eindruck macht und dass man dann so weiterbohrt, finde ich irgendwie einfach super nervig. Aber gut. Genau, das war so Paris, wo ich wieder auch gedacht habe, ja, wieder 2-mal durch Paris gefahren und ich weiß genau, warum ich es eine richtige Drecksstadt finde. super Oberfläche natürlich. Aber ja, aber wahrscheinlich muss ich ja trotzdem mit Chiara irgendwann nochmal hin. Naja. So, wir sind dann runtergefahren. Frankreich, auch ehrlicherweise, da wo wir lang gefahren sind, war überhaupt nicht schön, die Strecke, die wir gefahren sind, bis wir dann unten ans Wasser kamen sozusagen. Also wir sind einfach so mitten durch Frankreich gefahren. Ich weiß, es gibt in Frankreich wunderschöne Ecken und so, aber wir sind ja nur Autobahn gefahren und rechts und links von der Autobahn keine schönen Gegenden, dass man so denkt, oh, wenn man nach Holland fährst, finde ich, da denkt man so, ach, richtig schön hier, so grüne, weite Wiesen, super schön und so, wie so ein, als hätte man den Kontrast so hoch aufgedreht. Das war in Frankreich nicht so. Und dann waren wir unten quasi an der Küste und dann war es wunderschön, viel Maut bezahlt tatsächlich. Also wir hätten auch Mautstraßen nicht fahren können, hätten wir nochmal 4 Stunden länger brauchen oder so. Aber ich glaube, wir haben jetzt für die Hinfahrt bestimmt locker 100 Euro Maut. So, bis nach Nordspanien. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also, vielleicht ist es für Leute normal und so, ne? Und wahrscheinlich, wenn du da wohnst, hast du ja wahrscheinlich irgendwelche coolen Flats und so, ne? Ja, ja. Aber es war immer so ganz viele Stopps, so mal 5 Euro, mal 10 Euro, mal 12 Euro, mal 4 Euro und es hat sich so geläppert, dass es bestimmt so 100 Euro ungefähr waren. Aber ich wusste vorher, dass es Maut gibt, deswegen war alles okay. So, dann sind wir angekommen in Nordspanien beim Surfhaus. Und es war super schön. Es war wie, wenn man alte Freunde wieder trifft. Total nett begrüßt sofort. Die Kids kennengelernt von den beiden. Es war richtig, richtig cool. Sind dann auch direkt mal zum Strand gewandert. Haben da Leute, eine Familie kennengelernt, die mit uns die nächste Woche da sein sollte. Die super nett waren, wo wir uns schon richtig drauf gefreut haben, mit denen irgendwie und den Kids von denen abends irgendwie Shuttle und Fluss zu spielen und so. Und haben dann den ersten Abend da verbracht, haben dann mit Pat gesprochen, so, yo, wann geht's aufs Wasser? Und dann waren wir so, yo, so schnell es geht, gib uns am besten Bretter. Ich habe Elsa ja vorbereitet mit Dachträgern und so, hat super funktioniert, weil ich auch nicht wusste, ob es so funktioniert. Hat funktioniert. Sorry. Und dann sind wir am nächsten Tag ans Meer gefahren mit drei Mädels, die noch da waren und am nächsten Tag gefahren sind. Eine von den, wie heißen die, Röntgenärzte?
Radiologen.
Danke. Kurze Aussätze. Warum das wichtig ist, man weiß es nicht. Dann haben wir da am Strand geparkt, also das ist so, man fährt so oben an die Klippe quasi, dann gehst du so einen Weg runter, dann so durch den Strand und dann kommst du so ins Wasser. Das dauert so Viertelstunde maximal, 10 Minuten, Viertelstunde.
Ja.
Genau, und sind dann super brav in diese weißen Wellen gegangen, am Anfang so ein bisschen das Brett, wo du da so reinläufst, das Brett so hält, sich drauflegst, anpaddelst, so ein bisschen gleitest, war super cool. Ich bin dann nach der ersten Welle rausgepaddelt, weil ich natürlich ein unvernünftiger Vollidiot bin und es hat mega Bock gemacht, weil es mich so 3-4 Mal so durch die Gegend geschmissen hat, aber es hat sich gut angefühlt, weil ich ganz gut stand.
War das so Sandstrand oder war das so auch so Steine oder irgendwas?
Nö, war Sandstrand.
Okay.
War Sandstrand. Und die Wellen waren relativ hoch, aber das macht mir, also nicht, weil ich so ein cooler Typ bin, aber es macht mir einfach keine Angst. Ich habe da irgendwie vollstes Vertrauen in mich und in alles, was da passiert. Deswegen, und hat auch super gut funktioniert. Ich stand und konnte surfen und es hat richtig cool funktioniert. Und dann so nach einer halben Stunde, also das klingt jetzt an, als hätten wir da so 5 Stunden verbracht, das war nach einer halben Stunde, komme ich dann so, ne, reite die Welle so zum Strand und gehe dann vom Bord und sehe so, wie so Chiara so aus dem Meer so krabbelt. Auf allen Vieren. Oh. Ich war so, ja, wenn es einem manchmal so ein bisschen, also, ne, wenn du irgendwie, wenn der Sand weich ist, dann krabbelst du halt, anstatt aufzustehen. Und dann war ich so, ja, mir tut mein Fuß weh. Und dann war ich so, ja, bist halt irgendwie mal vielleicht bis umgeknickt und keine Ahnung was. Wollt ihr so hochhelfen? Also nicht, als wäre ich jetzt so ein ekliger Typ, sondern war dann so, ja, komm, wir probieren mal aufzustehen und so. Und dann haben wir festgestellt, okay, fuck, aufstehen geht nicht und sie kann nicht auftreten. Und dann hat sie schon gesagt, ja, ich habe auch was knacken hören. Wo ich dachte, ja, das erzählen mir beim Leichtathletik auch viele, die mal umknicken, ne, und wo das Band irgendwie so über den Knöchel rutscht und so, ne. Also in meinem Kopf waren diese ganzen Hoffnungsmechanismen, die dann so waren, so, ja, okay, ich habe noch nie eine schlimmere Verletzung erlebt in meinem Leben. Wenn Leute sich verletzt haben, waren es Bänderrisse und Bänderdehnungen und so. Und das ist halt auch nicht geil, auf jeden Fall, und tut auch sau weh. Aber naja, komm. Ne? Und dann habe ich sie erstmal hingesetzt und hat sie so wahnsinnig angefangen zu weinen und so vor Schmerz, dass ich erstmal bestimmt 5 Minuten da mitgeweint habe, weil ich so war, fuck, ich kann gerade nichts machen, wir sind hier irgendwie im fremden Land, ihr geht's gerade mega dreckig und das ist wahrscheinlich dann doch irgendwie mehr. Und dann war sie so ganz süß und war dann schon direkt so, ja, dann kaufe ich mir morgen ein Pferd, Lars, dann kann ich dir trotzdem zugucken, damit wir noch ein bisschen Urlaub haben und so. Und ich war so, ja, genau, so machen wir das. Ne, und du kannst ja trotzdem mit zum Strand kommen und so, es sind ja bestimmt eh nur die Bänder und so weiter und so fort. Und ja, und dann habe ich sie so Huckepack genommen und erstmal so zu unseren Sachen getragen am Strand quasi. Das waren so 3-4 Minuten, glaube ich. Da war so ein Local Surfer, weil wir waren relativ allein an dem Strand, war so ein Local Surfer, der unsere Bretter netterweise hinterhergetragen hat, weil du hast ja 2 Surfbretter und also
klar.
Das geht nicht und die werden weggespült, deswegen war es so, ah, wie mache ich das jetzt? Und da habe ich festgestellt für mich, alter Falter, hast du in letzter Zeit mal jemanden, der über 8 ist, Huckepack getragen?
Ich glaube, das letzte Mal, als ich jemanden Huckepack getragen habe, war ich 8.
Ja. Genau. Und wir machen das beim Leichtathletik, weil ich das mache ich manchmal, wenn ich Spaß habe, dass Leute halt dann irgendwie machen so Huckepackrennen und solche Sachen. Auch mega gefährlich, sollte man wahrscheinlich nicht machen. Aber ich habe festgestellt, wenn jemand kein Kind ist und den Huckepack trägt, Menschen sind schwer. Also nicht Chiara, sondern einfach, ich habe so gemerkt, ach du Jemine, ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt, weil ich dachte, so Huckepack ist doch voll praktisch und so. Das tut so voll an den Seiten da, am Seitenspeck da so irgendwie weh. Das tut, ist unangenehm und so. Aber es gab halt keine Option so, ne? Und das, genau, habe ich sie da hingesetzt. Und dann haben wir erst mal kurz Pat angerufen und gesagt so, hey, yo, Krankenhaus, wo gibt's das denn? Und dann war so, ja, hier steht in euren Unterlagen so, ne, wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, wenn ihr irgendwie einen Besitzer braucht, bla 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 und so, kommen wir rum. Das Gute war, wir wussten vorher schon, dass Pat und Nadja da hingezogen sind aus Fuerte, weil sie gesagt haben, auf Fuerte Schulsystem und Gesundheitssystem katastrophal, mit Kindern auf gar keinen Fall, deswegen ziehen wir nach Nordspanien. Das heißt, in meinem Kopf war schon so, okay, aber Gesundheitssystem funktioniert hier und so und ich brauche jetzt nicht mega Angst haben, hier ins Krankenhaus zu gehen. Genau, und ja, dann ich Chiara Huckepack genommen und hoch zum Auto getragen. Also, es war, wer war das? Jesus, der so ein Kreuz getragen, also Jesus hat ein Kreuz getragen und es gibt diesen Typ, der den Stein gerollt hat. Das war ich, eine Fusion aus den beiden. Sisyphus, glaube ich, und Jesus. Jesusfuss war ich. Mit einem roten Bart, Jesusfuss. Naja, und dann kam auch irgendwann die Mädels aus dem Wasser und weil die auch durch waren, dann irgendwie kurz, weil es hat mittlerweile eine halbe Stunde gedauert oder so, und dann saßen wir oben im Auto und dann hatte sie zum Glück eine Schmerztablette dabei, weil Chiara einfach tödliche Schmerzen hat die ganze Zeit. Und die Schmerztablette hat schon sehr, sehr geholfen. Erstmal, um auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Und dann wurde auch langsam so ein bisschen wurde einem langsam so ein bisschen gewahr, ja, mit dem Urlaub, das war es jetzt auch so ein bisschen. Also mal gucken, was jetzt passiert, aber und zumindest für Chiara. Also in meinem Kopf war es immer so, im Urlaub sagst du Chiara. Das Gute ist, Chiara ist so viel cooler als ich in solchen Sachen, dass die, glaube ich, nicht glaube ich, dass ich weiß, die hätte wirklich einen tollen Urlaub gehabt, so, wenn die jetzt da noch eine Woche am Strand gesessen hätte, ich ein bisschen surfen gehe, bei ihr ein bisschen chille, sie liest, wir lesen gemeinsam am Strand, so. Das hätte mich umgebracht, weil ich hätte unbedingt da draußen sein wollen, so komme, was es wolle. Und Chiara wäre da super cool gewesen, ganz sicher. Naja, und sie meinte dann, die Radiologin meinte dann so, okay, fahrt mal ins Krankenhaus und geht das mal röntgen, weil ich schon so in meinem Kopf noch ein bisschen Hopium war, so, wir legen das jetzt mal einen Tag hoch zu Hause, so wie man das halt macht, wenn Leute einen Bänderriss haben, so kühlen wir das und dann morgen sieht es vielleicht schon anders aus, oder wenn Leute eine Bänderdehnung haben vielleicht. Hat sich auch schon war, die bessere Entscheidung ins Krankenhaus zu fahren. Dann waren wir erst in so einem Gesundheitshaus, können natürlich beide gar kein Spanisch, so Cerro. Wir haben natürlich mit Bubble 2 Tage Spanisch gelernt auf der Hinfahrt, aber es hat nicht ausgereicht. Das Gute war, das ist jetzt natürlich, es ist keine tolle Apple-Werbung, weil es natürlich 100 Übersetzungs-Apps gibt, aber die von Haus auf Apple installierte, ist echt ganz cool, weil du so eine Konversationsfunktion haben kannst, wo beide quasi so in diesen Lautsprecher, also beide so einen Mikrofonpunkt haben und dann hast du die ganze Konversation, die da steht und so. Das ist schon ziemlich praktisch und hat uns da echt einen Arsch gerettet, so. Das war schon echt ganz cool. Haben die sich auch alle drauf eingelassen, das war ganz cool. Die waren so, no English. Und dann so, ja, hier. Und dann konnte man ganz gut mit denen sprechen. Und der hat es dann gegipst, meinte aber, ja, ihr müsst das Röntgen fahren, hier ins nächstgrößere Krankenhaus. Und dann sind wir dann dahin gefahren. Wir gehen auch alles super schnell, das war irgendwie 20 Minuten waren wir da. Super nett. War in einem Krankenhaus. Das war dann so eine Notaufnahme, wie wir es in Deutschland auch hätten. Also ganz normales Krankenhaus sozusagen. Mit einem wahnsinnigen irgendwie Amerikaner hat er dann irgendwie allen erzählt, der einfach richtig laut einfach Tupac und Biggie Smalls laufen ließ die ganze Zeit, dabei im Rollstuhl saß, aber alle 2 Minuten aufgestanden ist und dann irgendwie so gegen diese Getränkeautomaten gehämmert hat und so. Einfach ein Wahnsinniger. So. Aber auch dann die nette Oma neben uns oder dann irgendwie Touristen, alles. In der Notaufnahme saßen einfach alle Menschen, die man sich so vorstellen kann. Und dann hat Chiara so ein witziges Bändchen bekommen, wie so bei Scrubs mit dem Namen so drauf. Also ich sage jetzt wie bei Scrubs, weil ich selber ja gar keine Krankenhauserfahrung habe und Chiara auch nicht. Vielleicht ist es normal, keine Ahnung. Und genau, dann nur um da 2 Blitzlichte zu geben, 2 witzige Sachen. Die haben irgendwen aufgerufen, sowas genuschelt irgendwie. Und dann waren wir so, ja, wir, weil es so ein bisschen klang wie Chiara. Und dann hat sie so aufs Armband gezeigt und sie guckte drauf. Und hat sie dann so mit rausgenommen mit dem Rollstuhl und ich bin hergedackelt. Dann wurden wir in so ein dunkles Kämmerchen quasi gebracht, so ein Raum mit so 6 Kabinen, wo man so provisorische Wände vormachen kann quasi. Dann haben die uns irgendwas gefragt mit Luv, irgendwas soll, glaube ich, Licht heißen. Und ich habe mich gefragt, warum fragen die jetzt, ob sie das Licht anmachen sollen? I don't know, mach halt an, keine Ahnung. Und da glaube ich schon, da fing es schon an, dass ich glaube,
dass die halt nicht gecheckt haben, dass sie die falsche haben. Aber abwarten. Dann hat sie so Chiara so gesagt, so, ja, eine Spritze. So, die hat eine Spritze, kam mit einer Spritze wieder und war so, ja, Spritze hier und hat dann so vorgemacht, so, in den Po. Und dann hat Chiara wofür irgendwie? Ja, für die gegen die Schmerzen, bla, 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 was auch immer. Und dann ist sie so aufgestanden, hat die Spritze in den Arsch geballert, ohne viel zu sprechen und ist dann wieder weggegangen. Und dann hat irgendwas gesagt mit Respiration, bla bla bla. Und wir waren so, warte mal, das heißt doch atmen. Und ich war so, ja, sie kann doch atmen, keine Ahnung. Und dann war sie aber schon weg. Und dann habe ich so eingetippt in diese Übersetzungs-App so, wofür war die Spritze? Warum beatmen? Es geht doch nur um den Fuß. Und dann kam sie wieder, habe ich ihr so gezeigt. Direkt so, sie, Spritze gegen die Schmerzen, Mit dem Atmen, das war ein Fehler, kein Problem, das war ein kleiner Mistake. Deswegen sind wir wieder aus dem Kämmerchen rausgeholt worden und dann zur Ärztin gebracht worden. Und ich dachte so, was wollten die machen? Wollten die Karre jetzt beatmen? Weil es war ein Medikament, damit sie besser atmen kann. Und dachte mir so, und das mit dem Licht zusammen und so, ich glaube, die dachten einfach, sie wäre auch auf den Kopf gefallen vielleicht oder so, oder war halt wirklich eine andere Patientin, I don't know. Das Witzige, was noch dazu kommt, ist, dann hat nämlich diese Schwester erst mit der Ärztin gesprochen auf Spanisch irgendwas, wir waren schon drin und dann war sie so mit der Ärztin so, wie man halt so spricht, Spanisch. Danach die Ärztin, das erste, was sie uns gesagt hat, war so, ja, die Spritze war gegen die Schmerzen und wir dachten uns so, hat die Schwester ja gerade einfach gesagt so, ich sag denen mal, dass die Spritze gegen Schmerzen war. Ich hab denen irgendeine Spritze gegeben für keine Ahnung was. Sagt es denen mal, damit die beruhigt sind dann macht mal euer Ding. Keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt ist nichts passiert. Und dann dachte ich mir auch so, was für Spritzen gibt man, ohne dass man einen Arzt gesehen hat, einfach mal so. Kann eigentlich nicht viel gewesen sein, außer Thrombose. Irgendwie vielleicht ein Kontrastmittel für irgendwie MRT-Gedöns im Zweifel. Oder halt irgendwie Schmerzmittel. Das war, glaube ich, im Endeffekt irgendein Schmerzmittel. Genau, und die Ärztin konnte dann auch ein bisschen Englisch und das war dann irgendwie ganz okay. Dann wurden wir dann zum Röntgen geschickt und dann wurde uns erst klar, okay, als der Röntgenarzt reinkam und sehr, also ich glaube, so überbringen Leute sonst so, ja, ich will es nicht übertreiben, aber so Todesnachrichten. So, der kam so richtig, im Gesicht habe ich dann gesehen, so, das ist alles gar nicht gut jetzt. So, war dabei aber super nett und hat dann so gesagt, so, ja, broken hier, broken da, Band gerissen hier und so weiter und so fort. Shit. Und dann hat er mir gesagt, you have to go back. Und ich war so, ja, wir werden jetzt nicht hier im Krankenhaus bleiben. So, ne? Also, und aber ich, irgendwie dachte ich in dem Moment die ganze Zeit auch so, ja, wir können ja hier morgen das hier operieren, keine Ahnung, wie macht man das so? Weil ich habe jetzt hier, also ist mir egal, ob hier oder da. Das Fun Fact, als Krankenversicherte, gesetzlich Krankenversicherte im EU-Ausland, mega chillig. Chiara konnte einfach überall ihre Karte abgeben. Die hatten alle Daten, was sie wollten, super chillig. Weil wir erst dachten, oh, Auslandskrankenversicherung, irgendwie angerufen, die haben eine Akte angelegt, bla. Im Endeffekt haben wir einfach überall unsere Karte die Karte abgegeben, war super chillig. Ja, aber er meinte so, nee, ihr macht das mal schön in Deutschland. Und dann waren wir so, ja, wann denn so? Ja, so schnell wie möglich. Das muss jetzt erstmal abtauen, hier abschwillen. Drei, vier Tage und dann Operation. Und dann waren wir so, ja, das heißt, dann fahren wir morgen? Ja. Okay, gut, dann fahren wir morgen. Und dann hat er nochmal ganz bitterlich angefangen zu weinen. Und da war der Arzt so süß und war ganz liebevoll. Und auch die Schwestern, die vorher alle so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also die erstens haben die mich ausgelacht, dass ich Chiara so hochgepackt da so hopp, reingetragen habe. Und die waren danach alle so ein bisschen, ich glaube so, ja, irgendwie so ein Surfer-Ding, die sollen sich so anstellen. Aber nachdem die das so gehört haben, waren alle so, oh, haben also mitleidig geguckt und das war dann irgendwie ganz süß. Dann haben wir uns da sehr wohl gefühlt und sehr nett aufgehoben gefühlt. Ja, ja. Und war auch dann ganz cool, diese Röntgenbilder konnten wir abfotografieren und war dann alles ganz chillig. Und ja, dann haben wir noch einen netten Abend im Surfhaus gehabt. Also haben wir wirklich einen netten Abend gemacht, haben wir noch total schön und war alles ganz, ganz lieb und nett. Ja, und dann nur kleiner persönlicher Schicksalssache, die ich dann da reinbringen darf. Natürlich hatte ich dann, ohne mein Leid aufwiegen zu wollen, ich bin sehr froh, dass ich es nicht habe, obwohl, also ich würde auch tauschen, aber ich muss natürlich dann das alles packen und so. Das war halt echt super nervig, wenn du so weißt, so, ja, erstens ist dein Urlaub jetzt vorbei und dann, du musst alles machen. ich muss jetzt, musste dann Essen machen, ich musste alles holen, alles wegpacken. Und packen ist ja so schon eine ungeile Sache. Und wenn du für zwei Leute packst und entpackst und so, richtiger Abfuck. Aber nochmal.
Hat er dir schon alles ausgepackt, als ihr, ihr war der ersten Tag?
Ja, 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 klar. Natürlich direkt wohlfühlen, absolut. Ja, und dann so alles so zum Auto bringen, dann so, anstatt zweimal zu gehen, mit zwei Leuten gehst du halt dann irgendwie fünfmal zum Auto und so. Ja, ja, das war irgendwie harter Abfuck. Aber wie gesagt, nur keine persönliche Story. Ja, und dann sind wir zurückgefahren. Chiara hinten quer und Bein hochgelegt und so und alles ja, funktioniert. Ja. Die Schmerzmittel haben gut geholfen. Das war dann wirklich alles mit den Schmerzmitteln echt in Ordnung. Ja, und das ist, finde ich, auch krass. Also, Chiara war da so crazy tapfer und cool irgendwie, weil, also, wenn ich mich in der Situation vorstelle, ich glaube, ich wäre so unerträglicher Vollidiot irgendwie, der die ganze Zeit nur rumrantet und hatet, dass es jetzt irgendwie wegen mir alles vorbei. Also, dieser Selbsthass hätte, glaube ich, so Überhand genommen. Dass ich so gedacht hätte, so, oh, jetzt müssen wir wegen mir hier fahren, es hat so Spaß gemacht zu surfen, jetzt kann ich das nicht. Und so, ja, und auch allein dieses Gefühl, dass in deinem Körper so was gebrochen ist. Ich denke ich würde die ganze Zeit denken, oh Gott, was ist da in mir? Was passiert da? Kann ich das überhaupt bewegen? Ich würde das alles viel zu verkopfen und ich wäre einfach kein guter Kranker für sowas, glaube ich. Chiara, das, also perfekter kann man das nicht machen als sie. Das ist echt richtig gut gewesen. Ja, und dann war echt in meinem Kopf so auf der Rückfahrt immer so dieses, jetzt ist der Urlaub einfach vorbei. Und es war auch noch scheiße. Also, ne, also, es war natürlich, ne, für diese kurze Moment war es total schön, aber dass man erst so denkt so, okay, vor allem Chiara auch hat sich sofort auf diesen Urlaub gefreut und gebraucht, so von der Arbeit her. Ich war so, okay, cool, endlich wieder surfen, weil letztens in Den Haag hat es ja nicht funktioniert und war so, okay. Und diese alle halbe Stunde war so geil, dass ich die ganze Zeit so, immer war süß, ich bin so traurig, dass es mit dem Urlaub nicht funktioniert hat. Aber ich kann es jetzt auch nicht raushängen lassen, weil ja, klar, natürlich klar, kann da keiner was für, so, ne? Und das muss man eben auch noch dazu sagen, wie es passiert ist. Chiara ist einfach in der weißen Welle quasi dann am Ende, ne, und fährst halt dann so ein bisschen, ne, und dann springst du am Ende quasi vom Board ab oder gehst du so runter sozusagen. Ganz normales Prozedere, die Höhe ist ungefähr so hoch, ich zeige 20 Zentimeter, 30 Zentimeter, und sie ist einfach im Sand doof aufgekommen und umgeknickt nach vorne quasi, und das hat es quasi zerrissen. Und ja, und jetzt, wo wir hier sind, heißen dann unsere Ferien, das ist eigentlich jetzt ganz cool. Also wir haben wirklich von Anfang an gesagt, so, wir machen das Beste draus, wir behandeln das jetzt hier zu Hause wie Urlaub, die Wohnung ist super schön, deswegen heißt jetzt eigentlich immer so, wir haben einmal am Tag meistens irgendeinen Arzttermin. Das war dann vor der OP, war es als Assistentenvorgespräch, bla bli blub. Und jetzt gestern Orthopäde, dann Physio jetzt bald und so weiter. Und den Rest weiß ich nicht. Gucken wir coole Sachen, ich habe dir schon erzählt, ich habe irgendwie jetzt ein bisschen nähen gelernt, ich wir haben mit Chiara die coolen Fußnägel gemacht. Ich habe mir coole Nägel gemacht. Wir haben, ich war beim Friseur und Barbier, habe es erstmal meinen Bart schneiden lassen. Nice. Also, wir machen halt einfach hier jetzt so ein bisschen witzige Dinge, die man so dann irgendwie daraus machen kann. Und das ist richtig cool. Und heute gehen wir in Barbie, den Kinofilm, die zack schön Oppenheimer, weil wir natürlich hier Barbenheimer, natürlich das Doppelfeature quasi gucken. Das ist halt auch ganz cool, weil es mittlerweile ja diese Luxus-Kinos gibt, wo du dein Bein so hochlegen kannst. Das heißt, das ist voll cool für Chiara, kann das Bein irgendwie hochlegen. Und genau, deswegen ist alles super cool. Die Ärzte sind super nett. Ist alles super verlaufen. Crazy fand ich noch, was vielleicht einigermaßen interessant auch für dich ist, weil du ja auch nicht so viel Krankenhauserfahrung hast in den letzten Jahren. Das fand ich echt crazy, wie man. Also, ich denke ja immer schon, das Schulsystem ist am Arsch. Aber das Krank-, also jetzt habe ich mal gesehen, worüber alle immer erzählen, dass das Gesundheitssystem am Arsch ist. Und dass Leute, die Ärzte werden, dass die alle so, nicht Angst, aber dass alle nicht so richtig Bock auf diese Krankenhausdienste eigentlich haben. Weil, also vorweg, alle super nett, alles super funktioniert. Aber du fühlst dich, also wir haben uns schon echt ganz schön wir haben Fließband da gefühlt, weil ich natürlich, wie ich so bin, Chiara wie immer, super entspannt, gar kein Ding. Und ich war so, okay, wie macht man das jetzt hier alles? Darf ich einfach hier reinlaufen? Darf ich kommen, wann ich will? Wie sieht's aus? Ich habe 1000 Fragen. Und gefühlt war also, nein, ich habe da keine Zeit für. Ich muss jetzt wieder los. Ciao, nein, auf gar keinen Fall. Also, die haben natürlich nicht Nein gesagt, aber ich kam gar nicht in die Situation, diese ganzen Fragen zu stellen, weil die so da weg. Mhm. Und man war immer so, okay, jetzt kommen wir anders. Aber weiß sie überhaupt, was sie tut? Und natürlich wussten alle, was sie tun. Aber ich wusste das ja nicht. Und man denkt so, krass, dass dieses System funktioniert, wenn alle keine Zeit haben. Und Chiara quasi auch nach der OP so meinte, sie hat dann auch irgendwie diesem Arzt so 2-3 Fragen versucht zu stellen. Der hat immer nur gesagt, ja, das fragen Sie Ihren Hausarzt, weil der quasi los musste. Und hab danach mich bei Isa ausgekotzt, die ja beim Lächelwiki, die auch Ärztin wird quasi, oder ja, Ärztin wird. Und die meinte dann, also war ich so völlig, nicht genervt, aber so, so ernüchtert so war, ich mir sagte, yo, ich habe halt keine Ahnung, wie es im Krankenhaus abläuft. Ich habe 1000 Fragen. Darf ich da besuchen, wann ich will? Muss ich mich vorher mal so anmelden? Irgendwann habe ich dann so gelernt, okay, ich gehe einfach durch. Niemand interessiert sich für mich. Also, das ist auch okay. Aber keine Ahnung, wie es läuft. Darf ich Essen Chiara mitbringen? So? Natürlich darf ich Chiara Essen mitbringen, aber ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Isa meinte dann nur so, ja, du musst dir halt vorstellen, die 2 Minuten, die der Arzt halt länger mit Chiara dann verbringt, verbringt er halt weniger mit wem anders. Ist ja nicht so, als würde er dann quasi länger Feierabend haben oder sich eine geilere Zeit im Pausenraum machen in der Regel, sondern dass halt alles so getaktet ist und so eng besetzt ist da, dass es halt einfach krass ist, dass die einfach keine Zeit mehr für ihre Patientinnen und Patienten haben. Und das finde ich dann doch krass, weil das klingt jetzt so dumm, weil das ja so lange so klar ist, so, dass das im Altenpflege, dass das überall ein Problem ist, dass da so ein krasser Mangel ist. Aber das erste Mal so zu sehen, da denkt man wirklich so, ja, ich habe wirklich keinen Bock, ins Krankenhaus zu müssen. Obwohl ich ja gesehen habe, dass alles cool gelaufen ist und so. Das gibt mir natürlich dann wieder Hoffnung, dass alles trotzdem gut läuft. Aber wie es abläuft, finde ich einfach für mich als Typ ganz unangenehm, weil ich natürlich 1000 Fragen habe. Ich will mit allem, ich will alle Namen lernen. Ich will wissen, wie die Schwestern heißen. Ich will mit denen beste Freundin werden am ersten Tag. Und wenn das nicht funktioniert, wie soll das gehen für mich? Das fand ich ganz spannend als dein Krankenhauseindruck. Ja, und jetzt heißt es für Chiara halt, weil die hat halt das Pech, dass halt, das wusste ich auch nicht aus meinem Studium, es gibt zwischen Schienbein und Wadenbein, die gehen ja quasi so in den Knöchel über. Und Chiara hat sich quasi, man würde sagen, die Knöchel gebrochen, aber es ist nichts anderes als ein Schien- und Wadenbeinbruch. Und zwischen Schienbein und Wadenbein gibt es so ein Band. Das für, ich würde es, glaube ich, gar nicht Band nennen, sondern es sieht auf so Bändern eher aus wie so ein Häutchen sozusagen, was Schien und Wadenbein quasi zusammenhält, dass die quasi nicht abhauen voneinander in irgendwie alle Richtungen. Und dieses Band, weil in meiner Welt von hier Johannes Weißkopf und Co., ne, die Handballer, dachte ich immer so, okay, die haben alle 18 Bänderrisse in ihren Beinen, die gehen ganz normal, ist scheißegal, Bänder kann man sich reißen, wenn man will, braucht kein Mensch im Fuß, angeblich, keine Ahnung. Ja. Und da dachte ich so, ja, was soll so schlimm sein, aber genau dieses Band, also es werden noch mehr Bänder wichtig sein, aber genau dieses Band ist wohl ein Problem, weil das halt mega wichtig ist, weil sonst halt irgendwie das auseinanderdriftet und nicht mehr so richtig alles anhaften kann. Und das, weil das auch gerissen ist, darf jetzt Chiara quasi 6 Wochen lang gar nicht auftreten, dieses Bein quasi gar nicht belasten. Wenn das nicht so wäre, könnte die wahrscheinlich jetzt schon mit so einem coolen Schuh durch die Gegend laufen, weil das jetzt natürlich alles vernietet und also verschraubt einfach ist, wo ich mir auch mal vorstelle. Stell dir vor, da ist einfach ein Mensch, der ist in Narkose und du hast einfach einen Akkuschrauber in der Hand und schraubst dir einfach geile Metallplatten in den Knochen. Auch crazy.
Schon.
Also, wäre auch witzig. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt alles ziemlich stabil. Nur dieses Band muss irgendwie heilen und dann wird nach 6 Wochen diese Schraube, die das Band fixiert, rausgeschraubt. Zum Schrauben sie ja. Und dann kommt der andere Kabauz, kommt dann in einem Jahr raus, quasi aus dem Bein.
Ah, okay.
Und
okay.
In 3 Monaten darf Chiara wieder mit leichtem Sport anfangen und in 6 Monaten wieder voll. Anscheinend so, ne? Aber natürlich.
Aber dann noch mit teilweise noch Schrauben drin.
Genau, die Schrauben sind dann drin, die stabilisieren aber nur. Genau.
Okay.
Vielleicht hat sie mit Klettern dann so eine gute, bessere Hookfläche. Vielleicht kann man dann nur diese Metallplatte noch mehr. Naja, egal. ja, und natürlich heißt dann so ein bisschen die Frage, ne? Was heißt dann irgendwie, welche Belastung? Wir sind da ne? Ganz furchtbar machen. Haben so geilen, ich habe so geile Reha-Sachen natürlich sofort bestellt. So, jetzt haben wir so eine geile, so ein Balance-Pad, weißt du, so diese weichen Matten, wo man so schön irgendwie Sachen drauf machen kann und so machen schön Reha-Programm hier. Ja, und wie gesagt, also tatsächlich nach 2 Tagen war diese Trauer über den nicht vorhandenen Urlaub eigentlich weg. Und es war eigentlich eher so, okay, jetzt haben wir irgendwie auf der einen Seite ein spannendes Abenteuer, aus meiner Sicht, ne? Aus Chiaras Sicht, ne?
Ja, ja, klar.
Wie gesagt, wenn ich Chiara wäre, ich würde die ganze Zeit denken, 3 Monate kein Sport, oh mein Gott, mein Leben.
Ja, ja.
Chiara ist tapfer, deswegen denkt sie so nicht, weil sie cool ist. Aber das ist jetzt eigentlich, nach den 2 Tagen war das alles eigentlich cool und jetzt machen wir irgendwie schöne Sachen. Krass ist natürlich jetzt immer noch dieses, dass sie halt jetzt einfach 3 Monate keinen Sport machen darf. Das ist einfach super kacke. Und auch fürs Klettern ist es halt super blöd, weil sie jetzt gerade wieder gut reinkam, wir voll gut drin waren. Und das ja auch so ein bisschen unser gemeinsames Hobby war, ist. Und das ist halt irgendwie ein bisschen mies. Und ich persönlich denke halt immer noch so, ja, was heißt jetzt nach 3 Monaten leichte Belastung? Kann man da was verkacken? Macht man dann doch lieber gar nichts? Oder wahrscheinlich soll man so ein bisschen was machen, aber was heißt leicht und so? Aber das kennen wir das mit dem Orthopäden. Also hat er alles schon so ein bisschen gesagt und so. Deswegen ist es alles, den Umständen entsprechend gut. Ja, und wir sind ja gerade in Paris quasi.
Offiziell,
ja. Und morgen kommen wir, morgen voll die nervige Heimfahrt. Puh, gar keinen Bock.
Crazy, crazy. Aber schön, doch zu hören, dass es alle einigermaßen jetzt irgendwie funktioniert hat und wieder alles gerichtet ist mit Schrauben und Platten und allem drum und dran. Im ersten Moment, wenn man sowas hört, denkt man sich so, shit, was ist es, wie schlimm wird es sein? Ich kann mir vorstellen, wie schlimm diese Zeit war von, es ist passiert, wir haben so ein paar Informationsbröckelchen, aber wir wissen es noch nicht so richtig, wir wissen nicht, was es jetzt steht als nächstes an und diese Ungewissheit wird ist wahrscheinlich ziemlich belastend für diese paar Tage, Stunden.
Ja, der für Chiara glaube ich noch mehr, weil ich halt echt so ein naiver Vollidiot bin. Ich dachte halt wirklich so, bis zum letzten Moment so, ja, sind halt die Bänder, ist halt irgendwie nicht geil. Und dann als es gebrochen war, war ich so, ja, okay, was heißt das eigentlich so richtig, keine Ahnung. Und im Endeffekt dann als der Arzt, also das haben uns jetzt alle so ein bisschen gespiegelt, leider ist es so mit einer der beschissensten Sachen, die halt passieren kann. Also ich glaube, noch schlimmer sind so Trümmerbrüche und so ein Kram, irgendwie komplizierten Scheißsachen. Aber es gibt solche Fälle auch, wie jetzt bei Chiara, wo die nicht mal operieren müssen, witzigerweise. Weil das so sauber und cool gebrochen ist, dass es einfach wieder zusammenwächst, wenn du es fixierst. Dann, weil es alles so gut steht sozusagen, dass du das gar nicht verschrauben musst und so, weil das einfach so wieder zusammenheilt. Also man das einfach, wie nennen die das, konservativ behandeln kann. Und das heißt, genau, auch der Orthopäde gestern meinte dann nochmal so, ja, es ist jetzt nicht Worst Case so, aber ja, ist schon eine richtig schlimme Verletzung sozusagen. Und dafür klappt alles erstaunlich gut. So, also wenn das schon eine der schlimmsten Sachen ist, ja, dann kann man das mal machen. Also das nimmt einem so ein bisschen die Angst, finde ich, weil man merkt, okay, das System funktioniert drumrum so. Es hieß natürlich erstmal so, dann kommen natürlich aus allen Ecken Leute so, ja, Physiothermine gibt's eh nie und Orthopäden kriegst du eh keinen Termin und oh, gesetzlich versichert. Hat alles einwandfrei funktioniert, war alles gar kein Problem. Natürlich, wenn du über Dr. Lip oder so dann gehst, dann kriegst du den nächsten Orthopädentermin nächstes Jahr im Sommer oder so. Aber wenn du bei denen anrufst und sagst so, yo, mein Bein ist übrigens gebrochen, dann sagen die, ja, kein Ding, kommen sie nächste Woche Freitag vorbei. Ja. Und dann ist alles cool. So, und das fand ich nochmal ganz schön zu sehen, dass das System funktioniert, weil man ja vorher sonst einfach gar keine Berührungspunkte damit hat. So, also ich.
Ja, klar, klar. Vor allem willst du einfach, dass es in dem Moment auch funktioniert, weil es ist ja nichts, was du irgendwie aussitzen kannst, wo du sagst, ah, dann behandle ich das erst in einem halben Jahr oder wie auch immer.
Ja. Total. Und hör dir Tape 60 und 170 an, wenn irgendwie das Auto bei der Werkstatt war, wo man schon so denkt, yo, ich habe keine Ahnung von Autos. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Leute irgendwas Vernünftiges mit dem Auto tun. Ist es jetzt so, yo, ich verstehe, dass Knochen brechen können und da endet mein Wissen. Bitte macht's einfach ordentlich und du bist so ausgeliefert und denkst so, ja, wenn das nicht cool läuft, dann ist es einfach richtig scheiße. Und das müssen ja nicht mal menschliches Versagen sein, sondern es war, witzigerweise haben wir an dem Abend bevor, also an dem Abend, wo wir angekommen sind, mit denen gequatscht und meinten wir so, ja, hat sich eigentlich schon mal jemand verletzt so bei euch, ist ja auch richtig kacke dann und so. Meinst du, nee, noch nie, so auch auf der Fuerte-Zeit, nur einmal. Vor 3 Wochen hatte nämlich jemand, witzigerweise, exakt das gleiche wie Chiara quasi, nur halt als Trümmerbruch. Die ist vom Bett einfach abgeschrinkt, nicht mal umgeknickt, sondern einfach nur abgesprungen und hat sich irgendwie 18 Mal das Schienbein gebrochen. Wo man, wo dann auch die Ärzte jetzt vermuten, dass sie irgendeinen Mangel an irgendwas hat, weil sonst so einfach brechen eigentlich nicht keine Knochen.
Crazy, crazy. Ja.
Auf jeden Fall haben die das dann eigentlich dann gut in Spanien in so einer Privatklinik auch alles geflickt, alles cool. Und dann haben die es aber irgendwann in Deutschland jetzt bei der Nachbehandlung haben die festgestellt, dass sich das leider entzündet hat, irgendwie in dem Bein, aus irgendeiner Art und Weise. Liegt aber nicht an den Spaniern oder sonst irgendwas, sondern es kann einfach passieren, weil du Fremdkörper in den Körper einbringst mit diesen Metallsachen und so und es kann immer mal irgendwas passieren. Und wenn du weißt, dass auch solche Sachen irgendwie passieren können, dass du einfach zu diesem Pech auch noch Pech haben kannst, bin ich umso froher, dass einfach alles super cool läuft sonst soweit.
Ja. Crazy. Wie sagt man so schön, es kommt doch irgendwie alles anders, als man plant.
So ein bisschen, ja. Genau.
Ja. Aber wenn du jetzt sagst, ihr zieht euch dann Barbie rein und Oppenheimer, dann scheint das echt alles irgendwie zu funktionieren, dass man auch irgendwie so ein Leben noch lebt, trotz jetzt Gips und allem drum und dran.
Ja. Voll. Und also, ne, Chiara hat auch, also vor allem wegen den Schmerzmitteln, ja, nimmt sie auch immer noch und so, deswegen ist sie auch relativ viel müde, das heißt, sie pennt auch viel so.
Klar.
Aber, das heißt, wenn sie wach ist, machen wir coole Sachen und wenn sie pennt, habe ich aber für mich auch so ein bisschen einfach richtig coole Sachen jetzt irgendwie gemacht. Also, ich habe dir schon gesagt, also, was heißt coole Sachen? Sachen gemacht. Ich war laufen das erste Mal seit 7 Jahren. Mhm. Ich war irgendwie jetzt 2-mal Fahrrad fahren irgendwie für 2 Stunden oder so, auch oder für 1,5 Stunden oder so. Gestern waren die Stunt-Moves hier, der Kletterwettkampf im Stuntwerk. Bin ich abends hingegangen, Chiara hat süß irgendwie 2 Stunden zugeguckt, ein bisschen sich hin dazugesetzt und so. Mal wieder geguckt, was der alte Körper noch so an die Wand kriegt und so. Und also ich bin auf einem ganz schönen coolen Sport-Level und Hype gerade. Ich habe mich auch für die Kölner Boulder-Meisterschaften angemeldet hier irgendwie, wo du dann irgendwie im August bis September, irgendwie so einen Monat, hast du so 4 Hallen in Köln. Und da sind so oder irgendwie jeweils dann so 20, 15 Boulder geschraubt und am Ende gibt es eine Gesamtwertung. So, die Gesamtwertung gibt mir gar nichts, aber allein mal die anderen Hallen zu sehen, da mal hinzugehen und so, durch dieses, okay, der Urlaub ist ausgefallen, wir sind irgendwie so an die Wohnung gefesselt, ist da eine Motivation rausgekommen, die halt dann sagt, okay, der Tag ist sehr lang und erstens, Langeweile mega geil, habe ich mal wieder. Und zweitens, aber cool, ich habe einfach mal 2 Stunden, die ich einfach machen kann, was sich gerade irgendwie cool anfühlt, ohne zu denken, aber ich muss ja am Wochenende korrigieren, eigentlich könnte ich auch jetzt korrigieren, eigentlich müsste ich das machen. Und das genieße ich gerade voll, das ist voll cool.
Mega gut. Ja. Also das Beste draus gemacht ist die Situation. Ja, das klingt gut. Ja. Und das mit Fahrradfahren, das wissen wir alle, machst du ja nur, weil ich gesagt habe, du wirst nicht mehr Fahrrad fahren.
Genau, mein Personal Mental Coach. Du weißt, wie du mich antreibst.
Ja, cool. Ach, krass. Ja.
Genau, und vielleicht noch so Ferien-Sachen fällt mir gerade noch ein. Witzige kleine Mini-Story noch. Ich war, natürlich macht man sich für solche Ferien dann immer so Arzttermine auch.
Natürlich.
Weil ich hatte ja immer noch meinen, wenn du dich erinnerst, rechts oben diese Zahnschmerzen so ein bisschen. Das hat sich jetzt seit 5 Monaten gezogen. Und da ist so, komm, ich war jetzt 2 Monate nicht beim Zahnarzt, ist immer noch da. Gehst du vielleicht doch noch mal zum Zahnarzt, weil willst du nicht, dass in dir alles verfault. Und dann bin ich jetzt hier in Müller mal zur Zahnärztin gegangen, hab so vorher natürlich, wie man das heutzutage der moderne Mann, die moderne Frau macht, Jameda, erstmal Bewertungen von Ärzten googeln, dann über Dr. Lipp einen Termin machen, damit ich auf gar keinen Fall mit Menschen sprechen muss und so weiter und so fort.
Korrekt, ja.
Bestbewertete Ärztin hier quasi gefunden und dann mit dem Fahrrad hingefahren. Das war so ein Gebäude, wo so ein Getränkemarkt drin war. Bei dem anderen waren so verrammelte Fenster und dann war da so eine weiße Tür in der Wand mit so einer Klingel, wo einfach dran stand Zahnarzt. Und dann war ich so, okay, klingel ich hier mal. Bin ich reingekommen, war einfach wie unser alter Wohnungsflur, also unser alter Wohnungseingang quasi unten, wenn du unten reinkommst. Bin also die Treppe hochgegangen, da hat mir einfach jemand die Tür aufgemacht, wie in eine Wohnung. Und dann bin ich so reingegangen. Und dann war da jemand, die so ganz normale Straßenklamotten anhatte. Stand so, Sie haben einen Termin? Ja. Dann nehmen Sie mal Platz. Dann war ich so, okay, bin ich reingegangen. Hab so festgestellt, okay, es gibt hier 2 Räume. Einmal das Wartezimmer, den Behandlungsraum und dann noch in einem extra Raum quasi die Rezeption sozusagen. Also 3 Räume. Das heißt dann so, war schon so, ich will nicht oberflächlich sein, gib der Sache eine Chance, denk an die oberflächlichen Bewertungen, was auch immer Oberflächlichkeit in dem Fall bedeutet, das wird schon funktionieren, vertrau auf das Internet oder die Bots, die Bewertung geschrieben haben. So, und dann, ich war auch der Einzige da, es war niemand sonst da und dann saß ich da 2 Minuten drin. Und dann wurde ich in den Raum geleitet. Es gab auch nur einen Behandlungsraum. In diesem Behandlungsraum war auch der Röntgenapparat, witzigerweise. Also alles war in diesem Raum. Und so, nur so erste Eindrücke. Dieser Sauger war so mit Tape an dem Schlauch festgemacht. So, weißt du, mit so einem Paketband. Ja. Und dann kamen die Ärztin rein. Das war so witzig. Das ist leider wirklich gemein, aber es, ich muss diese Klischees kurz sagen. Also sie war von Anfang bis Ende super freundlich, super nett. Ich glaube auch super kompetent. Alles cool. Aber das Auftreten war so witzig, weil sie so ein blaues, langes Kleid anhatte. Darüber den weißen Kittel. Diese zwei Cs sind Chanel, oder?
Ja.
Chanel-Kette. Geile Gucci so so Badelatschen, so Gucci-Badelatschen quasi an. Und noch irgendeine Marke, wo ich jetzt vergesse, was es ist, so ein Armband irgendwie oben so. Also das, weil du siehst ja, ne, das klingt so fies, abcheckend, aber naja, wenn ein Arzt reinkommt oder eine Ärztin, dann guckst du erstmal an, okay, zu wem komme ich jetzt hier gerade?
Klar, klar.
Das war so der Eindruck. Und dabei aber total nett, freundlich, ne, und hab dir das erklärt. Ne, die hat dann irgendwie erstmal meinen Kiefer gecheckt und hat dann gesagt, ja, sie knirschen wie Weltmeister. Hab ich gesagt, ja, interessant, hat mir noch keiner gesagt bis jetzt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich verdienen die mit Knirschschienen gut Geld, I don't know. Aber macht ja vielleicht Sinn, keine Ahnung. Weil es war so witzig, weil sie waren so, ja, wachen sie auf jeden Fall oft mit Kopfschmerzen und Nackenschmerzen so auf. Nee. Ja, dann haben sie da, nee. Ja, aber sie haben sehr ausgeprägte Kaumuskulatur. Ich so, danke. Aber keine Ahnung, wahrscheinlich, es würde ja Sinn machen. Also sie hat mir an so Stellen in den Zähnen gezeigt, wo sie sagt, ja, hier diese Bullaugen, das spricht dafür, hier ist Zahnfleischchen zurück, also sehr fein. Und da sie die ganze Story nicht kannte, mussten wir natürlich immer Röntgen. Und es war so witzig, weil die einfach beide im Raum stehen geblieben, das kenne ich also auch nicht so. Also ich saß dann auf diesem Sitz, hab das Röntgen bekommen, die gehen ins andere Ende des Raumes, das macht einmal Pitch, dann kommen die wieder zu mir ran, wir gucken so gemeinsam schön auf den Bildschirm, haben das so gemeinsam so ein bisschen gerätselt, so und so. Und da war sie aber eigentlich cool, meinte so, ja, die Flügel sehen super aus, kann ich nicht meckern, also was ja der andere Zahnarzt vorher auch schon gesagt hat, dass es nicht an den Füllungen liegt. Und, ihre These ist jetzt so ein bisschen, dass eine alte Füllung zu nah am Nerv ist quasi und die auf den Nerv so ein bisschen drückt. Und da kann man leider nichts ändern sozusagen, weil du kannst ja nicht Luft lassen im Zahn. Und wenn die Füllung bis zum Nerv geht, hast du halt quasi verloren. Und deswegen war sie so, ja, da haben sie leider nicht viele Optionen, außer die Wurzelbehandlung. Und ich war so, ja, keine Ahnung, das kenne ich von meiner Mama, den Namen, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Und dann hat sie es erklärt, mache ich so ein Mini-Löchlein oben rein, ziehe den Nerv, spüle das aus, gibt so Medikamente rein und so weiter und so fort. Und ich so, ja, okay, gibt es nicht noch eine andere Option, weil dann ist der Zahn ja tot und ich glaube, tot ist immer nicht so cool und so.
Ja,
Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Und dann durch diesen Gesamteindruck war ich ja noch so, als ich, haben wir schon einen Termin für nächsten Dienstag ausgemacht und dann war ich im Weggehen aber nochmal so, ja, das soll ich immer zu meinem alten Zahnarzt, weil der hat ja diese ganze Sache mitgemacht, der hat ja die ganzen Unterlagen und so, weil man hat ja schon gemerkt, das ist natürlich nervig, da kommt ein neuer Patient, der sagt dir, ey, ich war schon 8-mal bei diesem Zahnarzt, der hat das und das und das gemacht, konnte mich an das so erinnern und war so, ja, können Sie machen? Aber ehrlicherweise wird der wahrscheinlich nichts anderes sagen. Dann war ich so, okay. Und dann auf dem Nachhauseweg habe ich ja angefangen und gesagt so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und habe natürlich dann auf dem Weg quasi schon, wollte ich über Dr. Lip den Termin stornieren, damit ich mit ihm reden muss. Ging leider nicht. Ja. Das heißt, ich musste anrufen, war so, Entschuldigung, ich gehe nochmal zu meinem Alterszahnarzt und danach wechsle ich dann zu euch und so weiter und so fort und wie auch immer. Was auch nicht ausgeschlossen ist, vielleicht mache ich es auch. Und hab dann meinem alten Zahnarzt den Zahnarzt gemacht. Und jetzt bin ich nächsten Montag bei diesem Zahnarzt. Und ich bin mal gespannt, weil die Zahnärztin meinte so, ja, es dauert 10 Minuten. Und dann
diese Wurzelbehandlung?
Ja. Also dieses Wurzelziehen. Also sie meinte so, ich mache nur so ein kleines Löchlein, zieh diesen Nerv und spiel das so aus. Und dann können sie gehen, es dauert 10 Minuten. Und dann war ich so, okay. Ich hatte immer das Gefühl, es war für meine Mama so ein Tagesausflug. Und dann habe ich beim neuen Zahnarzt angerufen, bei meinem alten Zahnarzt angerufen, war so, ja, ich war jetzt hier mal mit dem Zahnarzt. Ne? Wahrscheinlich, wie ihr auch schon gesagt habt, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass dieser Zahn einfach am Arsch ist. Dann meinst du, ja, aber Herr Peter, ich kann jetzt nicht einfach auf Zuruf sozusagen einen Wurzelbehandlungstermin blocken, weil es dauert halt über eine Stunde. Ich war so, ich fühle mich wieder wie ein Auto. Sagen Sie mir, was Sie, ich habe keine Ahnung. Wenn Sie sagen, es dauert 10 Minuten, glaube ich das Ihnen. Wenn Sie mir sagen, es dauert eine Stunde, dann glaube ich das Ihnen auch. Keine Ahnung. Ich habe einfach keinen Plan. Und ja, und jetzt zu Recht hat sie, weil irgendwie, weiß ich nicht, hat sich alles nicht so richtig angefühlt, habe jetzt erstmal ein Vorgespräch am Montag. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwelche anderen Optionen haben. Wir checken das nochmal genau ab. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das Gute ist, ich habe nicht so mega Angst vor Zahnärzten, deswegen habe ich nicht so große Panik. Ja, aber ich glaube, Chiara und meine Mutter meinten so, ja, ist schon das Schlimmste, was du beim Zahnarzt eigentlich machen kannst. Also so im Normalfall, also für so normale Sachen sozusagen.
Ich habe, ihr kann es, glaube ich, so von Hörensagen Perspektive kann ich es, glaube ich, nur bestätigen, weil es ergibt ja auch Sinn. Ich meine, das ist ja das empfindlichste Teil in deinem Zahn, die das irgendwie rausziehen.
Ja, aber wie soll das einfach so mich so wegnocken? Geht es in der Vollnarkose? Ja. Kann ich nicht einfach wieder schlafen?
Aber wie bei den Weisheitszähnen. So Härtefälle oder so.
Okay. Ja, crazy. Und crazy. Ich habe hier noch schön Anamnesebogen, weil ich auch so brav bin, weil ich ja manchmal irgendwie auf verschiedene Lebensmittel irgendwie nicht so richtig geil reagiere, aber nicht weiß, welche, seit 5 Jahren, gehe ich nächsten Mittwoch mal zum Allergologen.
Interessant.
Ja, dachte ich auch, finde ich mal spannend, weil grundsätzlich, also weil ich ja gemerkt habe, so, ne, dass ich so eine leichte Pollenallergie manchmal jetzt entwickle, nicht weiß wogegen und wie gesagt, mein Magen und dann soll der mir einfach mal sagen, jo, friss mal weniger davon. Und dann kann ich sagen, aber ich mag so gerne, nö. Oder eben, ja, ich bin einfach mal brav, weil meine Sorge war so ein bisschen, ist ja auch nicht so geil, wenn der Magen die ganze Zeit, oder der Darm, was auch immer, die ganze Zeit so doof gereizt ist sozusagen. Weil grundsätzlich stört mich das nicht, wenn ich nach dem Essen mal kurz eine halbe Stunde ein bisschen Bauchschmerzen habe und dann ist es irgendwie alles wieder in Ordnung. So, es juckt mich nicht so. Aber ich dachte dann irgendwie so, ja gut, aber das habe ich jetzt schon seit 3, 4, 5 Jahren mal so zwischendurch. Mhm. Das ist vielleicht nicht so geil, wenn das so lange nicht so geil ist. Und deswegen bin ich braver. Und weil ich Chiara Krücken geholt habe, hier beim Sanitätshaus, habe ich gelernt, heißt jetzt hier so Rahmen und so, heißt Sanitätshäuser. Neue Einlagen. Wenn ich im Urlaub gewesen wäre, hätte ich all das nicht gemacht.
Das stimmt. Also, vielleicht sollte es so sein. Vielleicht lernst du jetzt, dass du irgendwas nicht verträgst. Dann ist dein Leben tausendmal
besser. Und eine Wurzelbehandlung. Ey, was gibt es Geileres als Urlaub?
Ich meine, du hättest die Schmerzen ja trotzdem gehabt. Ne?
Auch richtig.
Im Urlaub, nach dem Urlaub. Und
richtig.
Also eigentlich hast du es nur vorgezogen.
Ja, eigentlich war das genauso, wie es sein soll.
Aber vielleicht gibt es ja noch eine Option. Vielleicht gibt es ja noch die Option des Ziehens. Du kannst einfach an der Zahn. Ziehst den einfach komplett. Nicht nur die Wurzel. Einfach
genau.
Zahn. Dann kriegst du Goldzahn.
Oh ja.
So ein cool. Das lieber.
Ja.
Eine Prothese mit so.
Ah ja, das ist auch nicht so geil.
Dann weißt du, wie sich Chiara fühlt.
Genau. Geteiltes blablabla, ja.
crazy. Sehr ereignisreich die letzten 21 Tage oder so. 22,
23. Absolut. Ja. Absolut.
Crazy, crazy, crazy.
Ja. Und du hast ab nächste Woche wieder Arbeit, ne? Das heißt, letzte Woche, jetzt diese Woche war noch Urlaub.
Yes. Morgen, übermorgen. Ach, nee, Quatsch. Morgen ist noch frei. Montag, Dienstag, Mittwoch arbeite ich von zu Hause aus. Donnerstag früh fliege ich nach Madeira für 4 Tage.
Ach, nach Madeira? So wie die, vielleicht triffst du da Leute, die so, yummy,
Ja, machen. Dann gebe ich erstmal so eine liebevolle Backpfeife und sage, komm mal klar. Nee, so 4 Tage und ich habe gemerkt, das Wetter ist gar nicht so geil da. Es ist nur so 16, 17 Grad.
Oh.
Voll ungeil. Muss jetzt doch so Wintersachen einpacken.
Wir waren auch, als wir in Nordspanien ankamen, war es auch so 20 Grad. Und wir dachten so, wir werden da sterben vor Hitze. Und Chiara war schon so, oh, wir haben gar nicht, ich habe keine lange Hose dabei. Deswegen auch da wieder, gut, dass wir gar nicht erst lange da waren. da habe ich auch gemerkt, dass in Deutschland ist es dann auch schon echt scheiße heiß gewesen in dieser Zeit. Und in Spanien, Nordspanien zumindest gar nicht so krass. Und wahrscheinlich ist Madeira vielleicht dann sogar ähnlich. Aber was machst du auf Madeira?
Das ist so ein Arbeitsevent wieder.
Is it Workation again?
Yes, sir. Aber diesmal bleibe ich nicht länger. Diesmal bleibe ich nur die offizielle Zeit und fliege dann wieder zurück.
Hast du ja genug Urlaub gehabt.
Genau, ja, reicht ja. Nee, ein paar Leute haben da irgendwie so ihren Jahresurlaub quasi drangehangen, dass sie sagen, eine Woche vorher oder noch eine Woche länger. Aber
selbst nicht so 2, 3 Tage? Meinst du nicht? Ich habe immer so viel Gutes von Madeira gehört. Das war so halt geil.
Ja, aber die Flüge waren halt so gelegt, dass du entweder halt noch eine ganze Woche länger bleibst oder halt irgendwie noch einen Tag und da war es so, okay, ein Tag.
Ja, okay. Ja. Aber so, ne, so 3, 4 Tage, glaube ich, hätte ich mir schon noch cool vorgestellt im Zweifel. So 2, 3 Tage. Weil ich glaube, es muss auch super schön sein. obwohl je nachdem, wie eure Workcation Balance ist, hast du ja in diesen 4 Tagen auch vielleicht genau das Coole, was ich mir von diesen 2 Tagen danach noch versprechen würde, weil dann doch der Work-Anteil nicht so riesig ist.
Es wird so sein. Ich glaube, die meiste Zeit sind irgendwelche Events so, man konnte auswählen zwischen irgendwie wandern gehen oder dieses Canyoning und Dingsbums.
Bitte sag mir, du hast Canyoning gemacht.
Ja, klar.
Ja? Ja, klar, geil, Mann, da habe ich so Bock drauf, aber ich habe wahnsinnige Höhenangst, deswegen habe ich da Schiss vor, aber das ist schon mega geil. Ich bin so gespannt, was du erzählen wirst.
Ja, und Hammer. Ich glaube, das wird auch einen guten Eindruck dann nochmal so geben von dem ganzen Umfeld da, und wenn es halt super, super geil ist, von ich ausgehe, dass das cool sein wird, kann man halt immer noch fürs nächste Jahr oder so vielleicht mal buchen. Ja. Ja.
Super yes, cool. Yes. Ah, das heißt, genau, dann machen wir nächste Woche kein Party am Wochenende, ne? Machen wir irgendwann.
Wochenende, vielleicht die Woche darauf, irgendwie Anfang der Woche, wenn ich wieder zurück bin und klar im Kopf bin. Ja.
Easy. Perfekt.
Ich drücke die Daumen für die Wurzelbehandlung.
Thank you. Die ja noch nicht am Montag ist, sondern die Vorgespräch.
Trotzdem, ja.
Mann, jetzt machst du mir auch noch. Jetzt. Ah!
Ist halt scheiße, es tut halt sau weh wahrscheinlich.
Oh nee! Die sollen mir einfach den guten Stoff geben. Dass ich.
Ja, das kriegst du, aber es wird trotzdem spürbar sein, wahrscheinlich. Also ich habe gehört, das ist wie so ein dumpfer Schmerz, den du halt trotzdem spürst, weil. Das ist halt kein stechender Schmerz, es ist kein. Es ist so ein passiver Schmerz. Mm. So. Was auch immer das bedeutet.
Ja, es klingt gut.
Aber bei dir wird alles anders.
Vielleicht kann ich doch noch stornieren.
Die Wurzel ist ja eh schon abgestorben fast. Du merkst ja auch kaum was.
Ne? Bestimmt.
Wenn die was Kaltes an den Zahn halten, merkst du wahrscheinlich auch nichts.
Natürlich nicht.
Das wird schon. Ja. Andere haben es auch schon überlebt.
Ja, ich bin da wirklich nicht so. Also ich glaube, ich werde es. Also da ist es wieder. Dieses. Ich bin da zu naiv und denke so, ja, wird schon irgendwie werden. Währenddessen werde ich wahrscheinlich auch versuchen, hart zu sein, damit die nicht denken, was ich für ein Vollidiot bin. Und danach werde ich jammern wie ein kleines Kind. Das willst du hier live mitbekommen.
Nächster Folgetitel, die Wurzelbehandlung.
Ja. Geht klar. Vielleicht. Na, letzte lustige kleine Information. Jenny war letztens zu Besuch hier und da haben wir mit Chiara nochmal über Amerika und Kanada-Reise quasi gesprochen. Mhm. Und weil das gerade zum Thema passt. Mein Gehirn ist so witzig und auch so beängstigend ein bisschen, weil ich einfach Dinge, die nicht so geil waren, einfach komplett vergesse oder umdrehe. Weil es ging so, Jenny hat so erzählt, dass sie so einen harten Jetlag jetzt hat, als sie nach Amerika, nach Deutschland gekommen ist. Und ich war bei mir war alles super cool, es hat alles super funktioniert. Und dann nach so 10 Minuten war ich so, obwohl, warte mal. Frag mal gleich Chiara nochmal, die wird es noch wissen. Und Chiara ist jetzt so, nee, wir waren völlig fertig. So 2-3 Tage ging gar nichts. Und ich war so, hä? Jedem, dem ich das jetzt erzähle, ich sag so, hä, war gar kein Problem, alles cool. Und auch mit den Flügen. War ich so, hä, wir hatten ja nie Probleme mit den Flügen. Dann war Chiara so, aber warte mal, in Ägypten sind wir einen Tag später geflogen, erinnerst du dich? Nach Amerika ist dein Rückflieger, also irgendwie, angeblich, Chiara kann mir halt erzählen, was sie will. Angeblich ist mein Flug zurück bis nach Holland nur geflogen oder so. Und dann bin ich mit der Bahn gefahren. Und da dämmert so ein bisschen was. Mhm. Aber ganz ehrlich, es ist so witzig. Ich hab einfach so einen Glücksbärchen-Filter in meinem Gehirn, glaube ich. Voll. Voll. Also ich könnte mich, also es gibt Schlimmeres, aber es ist auch ein bisschen witzig.
Okay, jetzt würden wir alles, was du erzählst, immer so mit so einem Verstärker betrachten. So nach dem Motto, wenn du sagst, es war super geil, war es wahrscheinlich nur so mittelmäßig.
Nee, wahrscheinlich war es eine Katastrophe dann sogar.
Ja, krass. Ja, also, ja. Ich werde dann übersetzen quasi in live.
Exakt.
Also von der aber
nur in Gebärdensprache.
Ja. Niemand guckt, alles gut.
Alrighty. Dann peace out.
Mit einem Schnipser beenden wir das Ding jetzt.
Ach, ich muss ja klar.